Gestern Abend hat sich beeindruckend Leipzig zurückgemeldet. Ein enttäuschter Marco Rose, der Trainer von Dortmund, nach diesem 2:1 für Leipzig. Und natürlich ein jubelnder und aus sich herausgehender Jesse Marsch, der jetzt weiß, jetzt sind wir wieder irgendwie oben mit dran und können auch wieder oben mit spielen. Diese beiden Mannschaften werden wir natürlich diskutieren. Und dann gibt es ja noch die absoluten Turbo-Tiki-Taka-Bayern, die wieder gezeigt haben, zuletzt jetzt gegen Freiburg, was sie drauf haben, was sie alles können, wenn sie wollen. Diese 0-5 im Pokal weiß bis heute keiner, wie das passiert ist in Gladbach. Tatsache ist, das ist auch ein Thema von uns. Und natürlich gucken wir auch nach unten. Nach 11 Spieltagen ist ja fast ein Drittel der Saison vorbei. Und jetzt gucken wir, was ist da los. Bielefeld gewinnt, Bochum gewinnt. Und die Frankfurter spielen heute Abend in Fürth. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass der Sportvorstand der Eintracht aus Frankfurt heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Markus Krösche. Welche Schuhgröße hast du eigentlich?
43.
Oh, das ging ja schnell. Das weißt du auswendig, gut.
Das weiß ich auswendig, genau.
Ich frage dich deswegen, weil du bist ja schon in Leipzig in große Fußstapfen getreten, aber mit 43 ist ja kein Problem, also mit 43 Schuhgröße. Und in Frankfurt hast du das auch vor? Oder sind die größer als in Leipzig,
die Fußstapfen? Nein, wir sind anders. Ich glaube, dass wir natürlich, als ich nach Leipzig gekommen bin, nach der Ära Ralf Rangnick, nach einem erfolgreichen Jahr, das natürlich genauso schwierig war, aber letztendlich ist es so, man muss Herausforderungen annehmen und in Frankfurt macht das unheimlich viel Spaß.
Da kriege ich direkt 3 Euro von dir gleich, Herausforderungen annehmen. Ja, 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 ich wollte nur sagen, wir vergessen das nicht.
Okay.
Aber ihr habt Abstiegskampf in Frankfurt.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist so, dass wir natürlich momentan in der Bundesliga nicht zufrieden sind, das muss man sagen. In der Europa League machen wir es sehr gut, sind ja jetzt auch schon praktisch oder überwintern in der Europa League. Und in der Bundesliga haben wir die letzten Spiele nicht gut gemacht. Und wir haben gegen Leipzig dann noch glücklich einen Punkt geholt, keine Frage. Aber ich bin jetzt, es ist zu früh, jetzt über solche Dinge zu sprechen, sondern grundsätzlich geht es darum, dass wir besser Fußball spielen, dass wir in der Bundesliga die Performance auf den Platz kriegen, die wir jetzt auch in der Europa League gemacht haben.
Und das werden wir vertiefen mit folgenden Gästen. Als da wären Champions League-Sieg, Olympiasieg, Europameisterin, 5-mal Meisterin, 7-mal Pokalsiegerin, Almut Schuld, herzlich willkommen. Wir begrüßen recht herzlich den Journalisten und Buchautor Lars von Ring. Hallo. Aus Frankfurt unseren Sport1-Reporter Christopher Michel.
Gute
Morgen. Von der Leipziger Volkszeitung den Chefreporter Guido Schäfer. Hallo. Und wir freuen uns über unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und Jana hat für uns die Frage der Woche. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Der BVB patzt also und das ausgerechnet im Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Ja, Haaland ist weiterhin nicht mit dabei. Ja, man hat die Dreierkette ausprobiert. Und ja, man hatte eine anstrengende Woche hinter sich, inklusive der Champions League. Aber der BVB, das muss man schon sagen, war maßlos überfordert in Leipzig. Das ist ein Rückschlag im Meisterschaftsrennen. Jetzt sind es 4 Punkte auf den Spitzenreiter, die Bayern. Na klar, wer sonst? Und unsere Frage der Woche ist, hat Dortmund wieder keine Titelchance? 01379011. 1111 ist wie immer unsere Nummer zum Dopafon oder stimmen Sie auch gerne ab auf sport1.de.
Danke, Jana. Ja, also für die Dortmunder war es wirklich eine gebrauchte Woche. Sie verloren in der Champions League und dann auch noch das in Leipzig. Und die Leipziger haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Sebastian Bernsdorf.
Guter Gast. Harmlos, brav und viel zu höflich, um dem Gastgeber mit allzu forschem Auftreten den Abend versauen zu wollen. Dazu mit einer Dreierkettenidee angereist, die partout nicht funktionieren wollte. Klar klaffte da vorne ein Riesenloch ohne den verletzten Haaland. Aber das kann keine Entschuldigung sein dafür, dass sich der BVB in Halbzeit 1 einfach auseinandernehmen ließ. Ein Spaziergang war es für die Leipziger. Und ein Gefühl der Hilflosigkeit für die Dortmunder außerhalb des Platzes. Der Aufforderung ihres Torhüters, Haltung zu zeigen, kamen die Feldspieler zwar nach, kurz nach Seitenwechsel. Aber der zwischenzeitliche Ausgleich blieb der einzige schwarz-gelbe Lichtblick des Abends. Und hätte Leipzig nicht so schludrig gekontert, die Niederlage wäre viel höher ausgefallen. Unterm Strich eine völlig indiskutable Leistung für eine Mannschaft, die im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen will. Und auch in Dortmund werden sie sich eine ganze Weile lang die Köpfe zerbrechen. Über die simple Frage, wie ist so ein Auftritt zu erklären?
In der Tat, die Frage ist simpel, aber die Antwort, Stefan, die wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter als die Frage. Die Frage ist simpel.
Also ich glaube schon, dass sie gestern taktische Fehler gemacht haben. Sie haben mit der Fünferkette ja angefangen. Das hat ja auch Marco Reus im Interview nach dem Spiel gesagt. Haben dann umgestellt auf die Viererkette in der zweiten Halbzeit. Da hat es ein bisschen besser funktioniert. Aber sie waren schlichtweg nicht im Spiel drin. Sie haben unfassbar viele Fehler gemacht im Spielaufbau. Und das wird natürlich gegen eine gute Mannschaft wie von RB Leipzig dann bestraft. Ja. Für mich ist es auch unerklärlich, weil ich sie in der letzten Zeit sehr stabil gesehen habe. Aber sie haben nicht das abgerufen, was sie können. Wir können immer wieder zurückkommen und sagen, Haaland fehlt. Natürlich fehlt Haaland. Aber ohne Haaland, muss man auch sagen, haben sie nicht die Chance, um den Titel mitzukämpfen oder spielen.
So deutlich siehst du das schon. War das gestern tatsächlich ein Himmelfahrtskommando, dass die Leipziger so aufgedreht waren, dass die Dortmund überrascht waren?
Na, in Leipzig kann man schon mal untergehen. Das geht mir jeden Abend so in der Altstadt dort. Effe, du kennst die Altstadt. Das ist, ja. Wenn Leipzig ins Rollen kommt, sind sie schwer zu stoppen. Bisher rollten sie eben relativ selten. Manchmal 45 Minuten, manchmal 30 Minuten, gestern mal über 90 Minuten. Und das war, weil der Druck auch sehr groß war. Die mussten gestern gewinnen, war das schon eine eindrucksvolle Leistung.
Wie hast du denn die Dortmunder gesehen?
Die Dortmunder, die habe ich etwas, gar nicht ein bisschen lasch unterwegs. Ja. Die waren nicht griffig, nicht bissig. Ja. Die haben genau die Fehler gemacht, auf die RB Leipzig gewartet hat beim Gegenpressing, bei den berühmten Bälle hinten verloren. Witzel, glaube ich, 2-3 Mal am Stück. Und das, dann spielst du denen natürlich in die Karten. Aber Dortmund hat 4 Punkte Abstand, glaube ich, nach oben. Da kann doch was gehen. Und nach wie vor, natürlich wird Bayern Meister, Dortmund wird Zweiter und RB wird Dritter, nur am Rande.
Almut, warst du überrascht über die schlechte Leistung der Dortmunder, besonders in der ersten Halbzeit?
Ja, Dortmund hat sich noch nicht so richtig gefunden, meiner Meinung nach. Sondern die haben Qualität auf dem Platz, aber sie kriegen es noch nicht in der Gemeinschaft hin. Mhm. Und sie können sich unter anderem bei ihrem Torhüter bedanken, der schon eine sehr gute Saison spielt, dass sie nicht schon mehr Gegentore gefangen haben. Auch gerade in diesem Spiel hat er ein paar herausragende Paraden gehabt. Ja. Und wenn du zur Halbzeit vielleicht schon 3-4-0 in Leipzig hinten liegst, dann machst du nicht mal mehr das Anschlusstor.
War das für dich auch überraschend, dass das so klar war für die Leipziger?
Ja, ich glaube schon, weil natürlich Leipzig so ein bisschen Probleme hatte diese Saison. Und die Dortmund eigentlich eine gute Mannschaft haben. Aber man sieht schon, was Leipzig für eine Qualität hat, auch in der Breite. Wenn man sieht, Daniel Olmo noch auf der Bank, Conny Leimer auf der Bank, Silva auf der Bank. Das heißt, wir haben, glaube ich, in der Breite da mehr Qualität, als es Borussia Dortmund hat. Und von daher war das natürlich gestern auch ein verdienter Sieg. Und von daher glaube ich, dass es dann auch Leipzig bis zum Schluss auch immer wieder im Rennen um die Meisterschaft mit dabei sein wird.
Wir werden ja nachher auch um deine Person alles mal ein bisschen vertiefen, wenn wir über Frankfurt reden und über deine Geschichte davor. Ist das dann immer so, am Wochenende guckst du erst nach dem Ergebnis von Leipzig, dann Paderborn und dann Frankfurt?
Nee, also ich gucke nur auf Frankfurt, ist ja klar. Okay. Weil das letztendlich das ist, wofür ich verantwortlich bin. Ja, ja. Natürlich ist es so, dass ich natürlich gerne nach Paderborn gucke, weil ich natürlich lange dort auch gespielt habe. Und natürlich zwangsläufig ist es so, dass man natürlich öfter mal dahin guckt. Aber mein Fokus ist nur Frankfurt.
Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Analyse des Spiels und gucken uns mal diese Doppelchance an von Leipzig. Stefan, was erkennen wir da?
Nein, also eigentlich sind die Dortmunder sehr gut aufgestellt, haben den Ball, die Innenverteidiger lassen sich nach hinten fallen, aber dann kommt gleich der Fehler, wenn wir die Szene weiterlaufen lassen, eben durch Witzel, so ein einfacher Fehler, wo ihr, ja, das ist ein Zweikampf, den er eigentlich anders führen muss, logischerweise, den steckt dann natürlich jetzt Weltklasse durch und richtig, Kobel haben sie zu verdanken, dass sie nicht nur 2 bekommen haben. Man muss aber im Allgemeinen sagen, dass RB Leipzig für mich gestern das beste Spiel gemacht hat in dieser Saison. Und dann kann Dortmund dort auch mal verlieren. Aber das sind so einfache Fehler, die dir einfach nicht passieren dürfen im Spielaufbau.
Ist das Unkonzentriertheit aus deiner Sicht? Stefan? Der Ballverlust von Witzel in dem Moment, dass er da reingeht?
Ich glaube, er hat nicht gewusst, dass hinter ihm einer ist, der ihn sofort attackiert. Ich glaube, das war der Punkt. Ich glaube, er hat gedacht, er hat mehr Zeit.
Kann man in Leipzig aber wissen, ne?
Das solltest du wissen. So, und dann kommst du natürlich nicht mehr hinterher. Ne? Der Laufweg ist natürlich perfekt. Na, hier zieht er nochmal auf.
Aber in dieser ganzen Szene sieht man, finde ich, ganz deutlich...
Sie war nicht wach von Anfang an.
Ja, die Dortmunder waren nicht wach und die Leipziger waren viel bissiger auch.
Das ist ja das Bedenkliche, was ja Marco Reus auch gesagt hat danach. Man hat das Spiel nicht angenommen, man war nicht aggressiv genug, man ist nicht in die Zweikämpfe gegangen. Und ich finde, wenn er die 90 Minuten von Dortmund gesehen hat, dann war das ja das ganze Spiel so. Das Tor, da gehen wir gleich noch näher vielleicht drauf ein, aber das Tor war ja sozusagen die Ausnahme gestern. Leipzig hätte ja viel höher gewinnen können und der Einzige, der wach war, war der Torwart, der gestern herausragend gehalten hat, außer in der Szene, wo er ausgerutscht ist.
Ja, klar. Aber die Dortmunder hatten auch so schlechte Zeitpunkte, um überhaupt in Zweikämpfe kommen zu wollen. Also jetzt hat man es auch gesehen, die Chance ist entstanden, weil der Innenverteidiger rausstürzt und dadurch in dem Moment der Raum frei wird. Wenn er entweder schon früher rausgeht und den Mann stellen kann, okay, oder er bleibt halt weiter hinten und lässt den Ball erstmal spielen. Und das sind genau diese Fehler, die sie gemacht haben. Immer falscher Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen und dann noch die falsche Entscheidung.
Aber wenn man dann den falschen Zeitpunkt zur Entscheidung trifft und dann auch noch die falsche, dann ist es doch
nicht im Spiel sein,
Erstens das und zweitens ist es doch irgendwie, da fehlt die Konzentration.
Es fängt ja mit dem Ballverlust, mit dem Zweikampf an. Damit fängt das ja an. Dann bist du nicht mehr in der Ordnung drin. Irgendwie musst du ja dann die Gegner stellen. Und da spielen dann die Leipziger einfach auch richtig, also der Pass in die Tiefe war perfekt gespielt.
Und es ging ja so weiter mit dem Kunku, der natürlich ein überragendes Spiel geliefert hat. Grundsätzlich, aber der hatte dann auch schon wieder eine Chance. Hier sehen wir es ja. Und dieselbe Situation passiert im Grunde.
Ja, eigentlich stehen sie geordnet, gestaffelt, verschieben sich. Also eigentlich machen die Dortmunder dort nichts falsch. Aber sie kommen eben, also hier auch wieder ein einfacher Ballverlust, der dir so im Zentrum nicht passieren darf.
Ja, vor allen Dingen der Brandt, wenn wir es gleich vielleicht nochmal spielen, der Brandt hat ja den Ball geklaut. Aber verliert ihn dann direkt wieder. Das verstehe ich nicht. Das war auch da.
Aber das ist natürlich nicht so einfach. Ich meine, gerade Leipzig ist im Gegenpressing brutal gut. Ja, klar. Und in dem Moment, wo der Ballverlust ist, setzen sie den Gegner sofort unter Druck. Und nicht einer, sondern zwei, drei. Ja. Dadurch haben sie natürlich diesen Ballgewinn. Julian Brandt ist natürlich in der Situation komplett unter Druck und hat kaum Lösungen, dort rauszukommen. Weil Leipzig das halt richtig gut macht. Also ich meine, du weißt selber, wenn du unter Druck gerätst und nicht von einem Mann unter Druck gesetzt wirst, sondern zwei, drei, dann ist es extrem schwierig und das macht natürlich Leipzig sehr, sehr gut.
Aber dann muss ich sagen, wenn ich weiß, dass der Gegner extrem aggressiv presst, dann muss ich vielleicht den langen Ball rausspielen. Ja?
Aber du weißt doch, wie das ist manchmal.
Ja, einfach lang und dann den zweiten versuchen zu kontrollieren.
Du kommst ja nicht dazu, weil du wirst sofort unter Druck gesetzt. Und das, was sie ja machen, ist unmittelbar ins Gegenpressing zu gehen. Und dann schaffst du es meistens nicht, da rauszukommen. Und wenn sie so perfekt machen, wie sie es gestern gemacht haben, wird es für jede Mannschaft schwer.
Aber das hast du ja vorher auch gewusst. Ich meine, das verstehe ich nicht. Dass du dann als Dortmunder Team so in so ein Spiel reingehst, wie wir es in der ersten Halbzeit von denen gesehen haben. Weil Leipzig hat ja so gespielt, wie man es erwartet hat.
Aber das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Okay. Wenn du auf dem Platz bist und du das dann erst fühlst und merkst, dass...
Dann ist es zu spät.
Ja, das ist halt schwierig, die Dinge zu lösen. Und wenn sie es in so einer Perfektion machen, wie sie es gestern gemacht haben, was ja auch die Art und Weise ist von RB Leipzig, dann wird es extrem schwierig für jeden Gegner. Und von daher muss man sagen, klar sind es einfache Ballverluste, aber sie wurden auch extrem provoziert.
Ich finde aber auch ein Problem ist ganz klar zu sehen, dass der Zugriff einfach auch gefehlt hat. Ich meine, klar, die Leipziger dann die letzten 20, 30, 40 Meter vom Tor, da geht es natürlich zur Sache. Aber die Dortmunder, du sagst zwar richtig, Stefan, die sind irgendwie geordnet, aber so eine richtige Kompaktheit, dass man das Gefühl hat, die kommen jetzt zack in diesen Zweikampf. Mhm. Oder wie du sagst, Brandspitzel den Ball zurück. Warum macht er mich, ich weiß nicht, wer der andere Spieler war, ob es Pongracic war oder sonst wer, schlag den Ball dann doch einfach auch mal weg. Du merkst ja, das brennt. Klar, das ist schwer, du hast recht mit dem Gegenpressing. Aber ich finde einfach in der Situation, da holt der Brand endlich, kriegt er diesen Zugriff. Und der Pongracic oder wer auch immer schlägt den Ball nicht raus.
Er kriegt keinen Zugriff, er kriegt mal gerade so den Fuß an den Ball und dann ist auch schon wieder weg.
Ja.
Also von daher,
die Leute.
Wir gucken uns 1:0 mal an. Weil da wird es auch noch mal deutlich. Die Leipziger haben da wirklich gewirbelt, als gäbe es keinen Morgen. Stefan.
Ja, aber das ist einfach nur genial gespielt. Ne? Also hier sehen wir gleich den Pass in die Tiefe, in die Schnittstelle rein, das war perfekt. Pongracic sehen wir gleich hier unten, hebt das abseits auf, kann da nichts machen. Und Kuku macht das perfekt. Also das war ein perfekt gespielter Ball. bist in die sicher, Tiefe, den du so nicht verteidigen
kannst. Bist du sicher, dass er das macht? Weil er zieht den, er geht den Laufweg mit, und die Kette, die steht viel weiter vorne. Das heißt, er bekommt seine Mitspieler, verliert die aus den Augen.
Genau.
Und hätte eigentlich einfach den Stürmer laufen lassen, wäre er vielleicht im Abseits gewesen oder so. Also er hebt das Abseits deswegen auf, weil er mitgeht mit dem Stürmer.
Er geht
mit. Der Verteidiger hat ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er geht mit oder er lässt ihn laufen.
Genau.
Aber so halbgar ist es ja auch nicht gut. Also Hummels sieht den Spieler reinlaufen.
Ist zu spät.
Guckt, ja. Müsste ich vielleicht mit. Oh, jetzt ist der Ball da, jetzt laufe ich. Das geht nicht. Und Pongratz bleibt halt auch einfach stehen. Ja, den hole ich sowieso nicht mehr ein. In dem Moment, wo ein Nkunku um den Torwart rumgeht, verzögert er, also wird langsamer. Das heißt, du hättest, wenn du hinterhergelaufen wärst, sofort
noch
eingreifen können. Es noch eine Chance gab. Und das war die Einstellung, die Dortmund hatte, dass sie halt nicht durchgezogen haben. Aber sie wollten das nicht verhindern.
Aber ich muss sagen, Pongratz hier in dem Punkt, muss ich sagen, er will ja die Außenbahn zumachen. Ne?
Ja.
Ist ja klar.
Und da kommt er gar nicht
das, was dann im Rücken passiert, das kannst du nicht sehen. Ne? Du hast noch zwei andere geschulte Innenverteidiger drin gehabt, mit Akanji und mit Hummels, die sich natürlich dann zentral orientieren müssen. Das hat mir, Staffelung hat mir da gefehlt. Mhm. Aber Pongratschitsch würde ich jetzt nicht dem Fehler
zuschreiben. Nein, ich sage nur das Letztendliche, weil er ja auch sofort stehen bleibt und sagt, oh ja, ja. Hätte jetzt der Torwart was machen müssen, vielleicht hätte er rauskommen müssen oder sonst was. Es geht ja um den Willen, es noch auszubügeln. Es kann ja alles passieren
im Fußball,
deswegen muss man diesen Willen haben, es noch auszubügeln. Ja. Ich laufe hinterher und ich nutze diese kleine
Pongratschitsch
Chance.
Pongratschitsch trotzdem schwer, der Einzige, der es versucht hat, war ja Hummels.
Ja, und der ist auch noch zu spät gestartet.
Ja, Pongratschitsch kam gestern auch viel zu spät, muss ich mal dazu sagen.
Häufiger.
Aber das war ein anderes Thema.
Ja. Häufiger
Stefan,
zu spät.
Das war auch geil gespielt, aber das muss man auch mal sagen.
Super
nicht
Spaß.
Ja, der Pass. Eins darf man nicht vergessen, diesen Ball macht natürlich auch nicht jeder rein. Also der Nkunku wieder den umkurvt, das ist momentan der beste Bundesligaspieler. Der Nkunku, der ist unfassbar, der wird auch nur noch diese Saison wahrscheinlich leider in Leipzig bleiben. Dortmund macht sich ganz gut, aber RB macht es auch überzeugend.
Da kommen wir gleich noch zu, wir sind jetzt aber erst noch bei den Dortmundern. Und deshalb wollen wir noch mal auf die Situation gehen. Nach dem Spiel hat Marco Reus ja deutlich gesagt, also das mit der Dreierkette, das war richtig doof, dass wir da angefangen haben. Wir hätten das lieber vielleicht direkt mit der Viererkette machen sollen. Haben sie dann auch umgestellt. Wir hören vielleicht noch mal kurz Marco Rose, der nämlich die Dreierkette irgendwie versucht hat zu verteidigen.
Hat einfach was mit dem eigenen Personal heute zu tun gehabt. Und wir wollten ein paar Dinge anders umsetzen, ein paar Dinge anders machen, haben wir nicht hinbekommen. Hätten wir gewusst, dass Toto so gut Linksverteidiger spielen kann, dann hätten wir möglicherweise auch von Beginn an mit Viererkette spielen können.
Das klingt irgendwie so ein bisschen hilflos, so unter dem Motto, naja, wir haben es mit Dreierkette mal versucht, irgendwie hatte ich kein Personal, dann haben wir wieder umgestellt. Oder ist das falsch interpretiert?
Also ich würde so sagen, das, was Marco Reus nach dem Spiel gesagt hat, ist zu 100% richtig. Mhm. Dass sie eben mit dieser Fünferkette hinten, ne, gegen den Ball eben, dir fehlt halt dann einer im Mittelfeld. Ja, und die Spielweise von Dortmund ist ja auch so ein bisschen schnell nach vorne orientiert und versuchen zu pressen. Da fehlt ihnen halt ein Spieler. Witzel kann es nicht, ne, aufgrund seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das war eine klare Ansage von Reus in Richtung Rose, finde ich. Und wenn Rose sagt, dass Hazard einen guten Linksverteidiger abgegeben hat, dann muss ich sagen, der blutet mir das Herz.
Ja.
Wenn ich so einen Spieler sehe, kreativ, so außergewöhnlich, der als linker Verteidiger gestellt wird, dann muss ich sagen...
Und war ja auch beteiligt beim 2-1 von Leipzig. Da hat er ja quasi Pausen...
Ja, aber du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Das ist ein offensiv geschulter
Spieler. Der denkt nach vorne, klar.
Das ist doch logisch.
Ich wollte noch mal eins sofort, Christopher, aber ich wollte noch von dir noch eins wissen. Ja. Du bist auch in deiner aktiven Zeit von Berti Vogts mal auf die rechte Verteidigerseite gestellt worden.
Ja, das war nicht gut.
Wie lange hast du da geweint?
Ja, geweint habe ich nicht. Ich habe es denn mal gemacht. Und das Problem ist, wenn du die Aufgabe denn ganz gut löst, dann wird der Trainer immer mal wieder kommen und sagen, warte mal, wenn wir da ein Problem haben, ich kann den rechts stellen, weil er hat das gut gemacht. Aber wenn du geborener Mittelfeldspieler bist, zentraler oder offensiver bist wie Hazard, dann stellst du die nicht nach hinten rechts oder nach hinten.
Aber wie kommt man denn auf so eine Idee, den da hinzustellen? Kann mir das mal jemand beantworten?
Ja, Personal.
Sie haben das soll ich gerade einhaken, Sie haben ja viel Personalpech. Auch das muss man ja trotzdem sagen, es ist ja nicht nur Haaland, der fehlt.
Ja.
Es fehlt ja mit Schulz auch einer, der diese linke Seite beackern könnte, auch wenn der in den 2,5 Jahren Dortmund bislang noch nicht
Wolf so durchgestartet. Wolf ist dann auch ausgefallen.
Emre Can fehlt als Dazwischenfeger im Mittelfeld. Also das sind ja auch schon prominente Namen und irgendwann kommst du an deine Grenzen. Man bringt ja dann immer den schönen Vergleich mit den Bayern, wenn bei denen Lewandowski, Kimmich und Davis fehlen, dann sieht es vielleicht auch mal in Leipzig so aus, dass du nicht an deine Leistungsgrenze kommst, aber nichtsdestotrotz war es dann schon über 90 Minuten gesehen, so deutlich war ja auch Marco Reus, so deutlich sind die Dortmunder mit sich, war das eine volle, umfänglich enttäuschende Leistung, wie ich finde, und das 2-1 für Leipzig war eigentlich noch ein geschöntes Ergebnis für Dortmund.
Also Sie waren wohl kollektiv auch sehr ärgerlich über sich selber, was Sie da abgeliefert haben. Zumindest waren Sie in den Interviews nach dem Spiel alle in diese Richtung gepolt und auch sehr ehrlich, auch Brandt.
Ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund, mich darauf auszuruhen oder als Entschuldigung zu sehen, dass wir jetzt momentan viele Verletzte haben, weil die Situation ist nun mal so. Es gibt andere Vereine, bei denen ist das genauso. Und die Jungs, die wir momentan haben, haben genug Qualität, um solche Spiele auch zu gewinnen. Aber wir waren einfach mit dem Ball schlecht. Ich finde extrem in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben wir es bemüht gemacht, aber am Ende, im Endeffekt war es dann einfach zu wenig.
Im Endeffekt war es zu wenig. Wie kriegt denn Dortmund die Kurve oder kriegt Dortmund nicht die Kurve? Wir haben ja auch nach den Titelchancen gefragt. Sind die jetzt weg?
Na, weg sind sie nicht. Also 4 Punkte, 11.
Spieltag. Na gut, aber die Art und Weise, wie sie spielen, gehen nicht von den
die Art, wenn auf. Sie so spielen, wie sie gestern spielen, dann wird das nichts. Nee. Dann müssen sie eher darauf achten.
Aber wie soll das besser werden? Wie ist das zu erklären, dass das gestern so war?
Ja, du hoffst natürlich, dass die Langzeitverletzten irgendwann wiederkommen. Das ist schon eine hohe Qualität, die dann da fehlt. Und Haaland ist natürlich ein Spieler, der enorm, enorm wichtig ist für das Dortmunder Spiel. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wenn du bei Bayern München mal Lewandowski aus oder wenn er mal ausfällt, ein Spiel oder zwei, dann hast du zumindest noch ein Backup wie Choupo-Moting. Den sehe ich in Dortmund zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm.
Und das fehlt natürlich denen auch. Das merkt man das auch in der Kaderzusammenstellung, dass wenn dann da diese wichtigen Schützen wegbrechen, dann kommt danach nichts.
Aber vielleicht muss man auch den Fokus anders setzen. Also selbst Brandt hat es jetzt im Interview gesagt, sie waren mit dem Ball schlecht. Aber wir haben es ja in den Szenen davor auch gesehen, sie waren auch ohne den Ball schlecht. Also sie haben es ja gar nicht geschafft, den Ball zu erobern und in einer vernünftigen Verteidigung zu stehen.
Ja.
Und das heißt, wenn er schon selber analysiert, wir waren mit dem Ball schlecht, aber eigentlich müsste man vorher anfangen, ihr wart schon schlecht ohne Ball, dann muss man die Wahrnehmung vielleicht etwas drehen von den Spielern.
Wie kriegt man das hin? Wie macht ihr das, wenn ihr verloren habt?
Ja, kann auch mal Straftraining geben oder sonst was. Es muss halt irgendwie ins Bewusstsein rein und man muss ihnen auch die Szenen zeigen, dass das so nicht geht. Man kann nicht stehen bleiben, man kann nicht mit 5 Leuten einen Spieler begleiten, der dribbelt. Also da muss es dann auch irgendwann mal knallen. Also vielleicht ist es auch irgendwann mal eine Lösung zu sagen, wir brauchen in dem Spiel mindestens 5 gelbe Karten, um das Bewusstsein zu kriegen, wir müssen in die Zweikämpfe gehen.
Ja, das hat zum Beispiel ganz extrem gestern gefehlt. Aber das lag auch meistens daran, dass sie schon hinterhergelaufen sind. Sie kamen erst gar nicht dazu, überhaupt einen Zweikampf anzusetzen.
Ja, aber das ist ja das, was du sagst. Ich meine, man muss jetzt auch mal das Spiel sehen. RB hat ein super Spiel gemacht, die eine sehr gute Mannschaft haben. Und da kannst du halt auch mal verlieren. Gerade dann, wenn du in der Breite durch Verletzungen halt nicht das Personal hast, was du vielleicht benötigst, um in Leipzig gewinnen zu können. Also man muss ja mal sehen, wie hat es Leipzig gemacht. Und die haben ja gestern einen super Tag gehabt. Wir haben schon über die Dinge gesprochen, dass sie im Gegenpressing sehr gut sind. Sie haben nach vorne Qualität im letzten Drittel. Von daher muss man das auch mal akzeptieren. Und ich finde, jetzt die Diskussion anzustoßen, ist Dortmund und ein Meisterschaftsrennen raus. Also ich habe jetzt gestern auch in München noch keinen gesehen, der den Julian Nagelsmann die Schale überreicht hat. Also von daher, das ist noch...
Die haben die ja eh in der Vitrine.
Also sehr viel Zeit, sehr viele Spiele. Und von daher, Dortmund hat Qualität. Gestern, muss man sagen, war RB richtig gut und haben sie auch gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das muss man auch manchmal...
So gesehen ist es schon eine geniale Überleitung. Vielleicht sollten wir tauschen die Plätze. Nein, wir wollen ja dich noch befragen.
Nicht.
Nein. So weit ist noch nicht. Aber geniale Überleitung. Wir wollen gleich das Gespräch vertiefen Richtung Leipzig und haben dann natürlich auch noch Frankfurt vor mit diesem Mann. Der hat dann einiges dazu zu sagen, logischerweise.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Airport Hotel in München, im Hilton Hotel mit Hajo von Adeln und Bernd. Wir sind in der nächsten Runde des Doppelpasses und schalten jetzt mal zu unserem Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Guten Morgen, Patrick. Du bist noch in Leipzig.
Schönen guten Morgen aus dem kalten Leipzig heute ins warme Studio.
Ja, da ist es immer noch kalt. Das hat man auch gestern beim Spiel gesehen. Eiskalt war es für die Dortmunder, um da diese Überleitung zu bringen. Und die Frage ist natürlich an dich. Hast du so ein bisschen raushorchen können? Dieses Spiel, hat das noch mal die Idee... Ja, gesteigert, im Winter noch was zu machen, Stichwort Neuverpflichtung?
Ja, also daran ist der BVB natürlich schon seit längerem dran. Das ist jetzt nicht ein Problem, das seit gestern erst bekannt ist. Man hat im Sommer schon sehr, sehr genau überlegt. Man wusste, dass man ohne Erling Haaland natürlich nur die halbe Miete sozusagen ist. Man wollte aber dem Youssoufa Moukoko, diesem jungen Talent, was man ja immer noch im Kader hat, von dem man sich auch ein bisschen mehr tatsächlich erhofft hat, jetzt keinen Spieler dann vor die Nase stellen, um dann die Entwicklung eben zu bremsen. Also im Winter natürlich nicht ganz so einfach. Wen holt man da? Es war schon mal vor einem Jahr so im Winter, da war man auch mal an Ivan Perisic dran, um so einen alten Routinier zu holen, der sich dann auch mal auf die Bank setzt hinter Erling Haaland. Das hatte damals nicht geklappt. Also große Fragezeichen. Und das ist ja überhaupt so ein Ding, die Kaderplanung beim BVB in der Vergangenheit. Viele, viele gute, viele glückliche Transfers gemacht. Aber man muss auch unterm Strich sagen, vor allen Dingen in der Breite, da ist es beim BVB schon ganz klar so, dass man da qualitativ abfällt. Ja, man hat viele Verletzte, Emre Can, Modahut, Erling Haaland, alles potenzielle Stammspieler. Aber wenn man sich das Papier dann gestern auch eben angeguckt hat, die Bank anguckt, da sind eben auch Spieler dabei, mit denen wird es dann schwierig, in direkter Konkurrenz zu Leipzig, zum FC Bayern München zu stehen.
Ja, das ist ein Grund mehr, was zu tun, wenn es denn irgendwie geht. Hast du Namen gehört?
Ja, also es ist weiterhin so, war ja auch schon im Sommer der Fall, dass man sich auf dem rechten Flügel verstärken wollte. Man war mit Diogo Dalot sehr weit von Manchester United, Callum Hudson-Odoi, ja auch ein Spieler, der mit dem FC Bayern München immer wieder auf dem Zettel war. Nur da war es eben so, dass die Clubs, Man United, Chelsea, die Spieler nicht abgegeben haben. Aber das kann ich mir vorstellen, ja, dass das Richtung Sommer auf jeden Fall, vielleicht sogar im Winter nochmal ein Thema wird, da eine mögliche Leihe anzustreben. Also man, das ist ja auch eine Frage, die ich schon nach dem Ajax-Spiel dem Trainer Marco Rose gestellt hat. Stimmt's in der Breite eben nicht? Und da hat er gesagt, nee, er lässt auf seine Jungs nichts kommen. Aber er hat schon gesagt, so wie es zu einem richtig professionellen Kader eben dazugehört, zu einer Profimannschaft, man setzt sich zusammen, man bewertet das, man analysiert, man wird dann sicherlich im Sommer was auch am Kader machen.
Okay, danke erstmal für diese Einschätzung von Patrick Berger und ab zur Nationalmannschaft. Wir hören dich nächste Woche dann wieder. Also, Stefan, wenn man dann Ansgar Knauf mit reinbringt, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass die Bank dünn ist bei Dortmund.
Ja, der Junge ist ja nicht schlecht, aber es sind dann auch wie Moukoko einfach junge, hochtalentierte Spieler. Um im Kampf um die deutsche Meisterschaft eben mitzuspielen, brauchst du auch Drecksäcke, du brauchst Erfahrung, du brauchst gestandene Spieler. Und die haben sie dann nicht in der Breite des Kaders. Und deswegen, Julian Brandt hat es gesagt, wir sind qualitativ nach wie vor so aufgestellt, dass wir mithalten können. Ich bin da anderer Meinung. Also wenn so viele Leute eben ausfallen, 5 oder 6, mittel- oder langfristig, dann können sie das nicht auffangen. Das ist einfach so.
Ja. Und gut, muss er ja auch sagen, weil wir schenken ja nicht ab nach dem 11. Spieltag, geht ja nicht. Also er muss ja den Optimismus weiter verbreiten, auch aus Dortmunder Sicht, gerade nach so einem Spiel.
Wir schätzen das aber realistisch.
Ja, ein großes Problem der Dortmunder ist natürlich, welche Baustellen willst du denn überhaupt alle beheben? Also ist es jetzt getan, indem du den Haaland-Ersatz nur holst oder brauchst du eigentlich noch auf anderen Positionen? Weil du hast das Pech, so ein bisschen ist bei den High-Class-Transfers den Dortmunder das Händchen abgekommen. Vor 2 Jahren die 75 Millionen, das Dreierpaket, jetzt im Sommer Malen, der bislang noch überhaupt nicht überzeugt, dass ein Tor in der Champions League gemacht hat. Und da muss man halt schon fragen,
aber das
wo setzt du überhaupt an? Und das schaffst du ja im Winter nicht. Wie viel Geld ist in der Kriegskasse?
Und das schaffst du im Winter nicht. Das werden wir in Frankfurt ja auch noch besprechen, dass das im Winter
und den Namen Knauf vielleicht ja auch noch mal.
Ja, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Den Namen Knauf, den hört man immer wieder da um die Eintracht herum. Auch das werden wir noch klären. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Leipzig. Und die Szene der Woche hat Jana für uns.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Genauer gesagt schauen wir aufs 2:1 für RB gegen BVB durch Yusuf Paulsen. Hier sehen wir noch einen Nkunku, auch der war maßgeblich daran beteiligt. Er hat nämlich die Vorlage gegeben, das Tor kam aber von Paulsen. Hier sehen wir es, eingeleitet durch Forsberg, dann Nkunku über die linke Seite. 4 Leipziger gegen 5 vom BVB. Wir haben genug gesprochen über die Defensive der Dortmunder. Auch hier wieder nicht gut. Die Leipziger wussten sie aber eben auch auszunutzen, die Fehler der Dortmunder. Und dann Yusuf Paulsen aus 3 Metern nach dieser halbhohen Hereingabe von Nkunku. Paulsen sollte eigentlich ausgewechselt werden zu dem Zeitpunkt. Silva stand an der Seitenlinie schon bereit. Das war wirklich seine letzte Aktion im Spiel. Da kann man sagen, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Damit trifft er jetzt zum 3. Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga. Überhaupt muss man sagen, klarer Aufwärtstrend für die Leipziger. Jetzt denkt sich der ein oder andere, gerade doch erst das Aus in der Champions League. Aber in der Bundesliga seit 7 Partien ungeschlagen. Und man konnte jetzt eben den Rückstand auf die Dortmunder immerhin auf 6 Punkte verkürzen.
Ja, Guido, das ist eine besondere Situation gewesen. 7-mal umgeschlagen, jetzt sind sie wieder richtig im Aufwind.
Ja, es ist jetzt nicht alles gut und es war vorher nicht alles schlecht. Also es war der
Größte. Ich habe schon gedacht, ich hätte hier gar nichts passiert.
Extra mal jetzt von dir.
Nicht gut, nicht alles schlecht. Und Markus, von dir kriegt auch noch was. 3 Euro, gib mal rüber zum Markus. Die Einzahlung muss natürlich auch noch sein.
Oder so.
Ja, wir können auch Reise nach Jerusalem spielen hier oder sowas. So, jetzt habt
ihr aber ein ganz kleines Geld, was du mitgebracht hast.
Aber das große Geld hat Leipzig ja schon ausgegeben.
Nein, Rudi, es gab den großen Umbruch natürlich zu Saisonbeginn. Das weiß ja jeder, neue Trainer, Staff, jede Menge neue Spieler.
Das hat offensichtlich gedauert, ne?
Das dauert. Genau das hat man eben in der Bundesliga nicht Zeit. Und einige haben ja schon gerufen, der Marsch muss wieder weg. Da kann das nicht in der Bundesliga. Für mich ging das alles ein bisschen schnell und das ist ein klasse Typ, ein klasse Trainer und da wächst jetzt etwas zusammen. Also die haben noch ein bisschen gefremdelt, die Mannschaft und der Trainer und auch sogar die Masseure und Physiotherapeuten, alle neu. Und das dauert dann wirklich seine Zeit und momentan ist es so, dass sie jetzt zueinander finden. Es ist auch nicht mehr nur dieses Pressing und draufgehen, das Wilde, sondern auch in Kombination mit Ballbesitz. Und so haben sie gestern auch
gespielt. Dann lass uns nochmal auf die 2-1-Torszene gucken. Stefan, vielleicht auch deinen Eindruck davon.
Einfach gut gespielt, würde ich mal sagen.
Ja. Deswegen war er drin.
Nein, hier entscheidend ist natürlich wieder ein Kuku. Spielt natürlich den perfekten Ball, richtig perfekt getimed auf Paulsen hinten. Jetzt können wir hingehen und sagen, ja, aber was macht Hazard da? Ich wiederhole mich. Das ist ein offensiv ausgerichteter Spieler, der defensiv nicht denkt wie ein normaler Verteidiger oder Linksverteidiger. Mhm. Dem da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Paulsen wollte unbedingt dieses Tor machen, das hat man gesehen. Haben sie gut gespielt.
Aber ist das so gedacht, dass Hazard gegen den Mittelstürmer der Leipziger da verteidigt am langen Pfosten?
Ja, das heißt gegen den Mittelstürmer. Paulsen kommt halt aus dem hinteren Raum. Ja. Und
läuft ihm im Rücken schön.
Ja, aber Hazard, nochmal, ist ein kreativer.
Ich weiß, du willst ihn jetzt nicht.
Werde ihn schützen in dieser Situation auch. Weil nochmal, er ist ein kreativ, offensiv ausgerichteter Spieler und ein Verteidiger hätte wahrscheinlich den Meter gehabt, um den Ball eben zu verteidigen. Das hat Hazard.
Er weiß, dass der im Rücken steht.
Aber Paulsen hatte halt die Gier, das Tor einfach zu machen.
Danke für die Szene der Woche.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
So, und jetzt gehen wir nochmal zum Trainer zurück, Guido. Das ist schon ein Ding gewesen, dass viele sofort nach den ersten Spielen gesagt haben, oh nee, der passt nicht zu uns. Wie kommt sowas? Außer der Ungeduld.
Naja, grundsätzlich, ich hätte Nagelsmann nicht nach München gelassen. Das ist jetzt Schnee von vorgestern.
Stopp, da fällt mir was ein. Ich muss dich leider unterbrechen. Mhm. Als du, Markus, Leipzig verlassen hast, das war ja gegenseitiges Einverständnis und dann habt ihr den Vertrag aufgelöst. Das war ja für die Beobachter relativ erstaunlich, dass es so schnell ging in Leipzig. Und davor soll es eine Szene geben, so erzählt man zumindest in Leipzig, dass du gesagt hast, den Nagelsmann dürfen wir auf keinen Fall gehen lassen aus Leipzig. Und dann hat die Chefetage gesagt, ja, dann gehst du so ungefähr.
Nein, also
stimmt das so?
Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich 2 erfolgreiche Jahre hatten, sehr erfolgreiche Jahre in Leipzig. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, wie wir die Zukunft angehen wollen und haben dann über natürlich gewisse Themen gesprochen und sind dann übereingekommen, dass es besser ist, dass wir getrennte Wege gehen.
Aber hast du gesagt, den Nagelsmann dürfen wir nicht gehen lassen?
Ja, es ist so, dass Julian natürlich ein wichtiger Faktor war, auch für den Erfolg, den wir da hatten.
Und also hast du es gesagt?
Julian ist ein wichtiger Faktor gewesen.
Rudi, frag mich doch mal, er hat es gesagt.
Hat er es gesagt?
Ja.
Aber war diese Aussage von ihm ja dann der Auslöser, dass sie gesagt haben, also okay, Markus, dann geh du lieber?
Nein, sein Vertrag, der lief ja sowieso aus. Das war schon klar, dass Markus geht. Aber
also da gibt's keinen
Sinn. Eine seiner letzten Amtshandlungen, dann konnte er auch sagen, was er will, hat er dann gesagt, pass mal auf, zu Minzlaff und Co., also wir können alles machen, aber du nicht den Nagelsmann weglassen. Wir reißen uns eine Baustelle auf und schließen den Bayern ihre Baustelle. Aber es kam dann eben, und jetzt ist Jesse Marsch da, damit lebt man und zusehends besser.
Ich wollte es nur noch mal klären.
Ja, genau. Mhm. Nagelsmann ist ja auch happy in München. Grüße, er guckt jetzt wahrscheinlich zu. Toller Typ, der Julian. Alle sind happy. Und in Leipzig ist man mittlerweile auch ein wenig freundlicher gesinnt gegenüber der ganzen Geschichte. Und sie machen es jetzt auch gut. Sie spielen Fußball und sie haben jetzt nicht mehr das Problem in der Defensive. Das war gestern zum ersten Mal so, dass sie Defensive, Stefan, alles im Griff hatten. Vorne, nach vorne haben
aber
sie vorher auch gut
gespielt. Aber was ist
das denn für ein Typ? Aber gestern hat alles gestimmt.
Was ist das denn für ein Typ,
der Jesse?
Jesse Marsch.
Was das gedauert hat. American Style. Alles ist gut. We are a team and we are good drauf. Also der ist sehr, sehr optimistisch. Der nimmt alle mit.
Der wohnt also ist übrigens, eine Stimmungskanone oder was?
Ja, das schon, aber er ist auch jetzt keiner, der keine Qualität als Trainer hat. Die hat er auch. Der hat menschliche Qualitäten. Das ist wirklich ein mitreißender Typ. Ja. Wenn ich dem zuhöre, würde ich am liebsten selbst nochmal kicken. Der wohnt übrigens in einem Haus mit Christopher Nkungu. Muss man vorstellen. Das sind Nachbarn. Und deswegen spielt er Nkungu auch so gut, weil der Jesse dann immer guckt, dass er
deswegen spielt er immer, oder
was? Dass er früh ins Bett geht. Aber man muss auf Marsch nochmal auch eingehen. Ich meine, er identifiziert sich ja mit diesem Kosmos RB, der ja generell sehr kritisch gesehen wird. Er hat in New York begonnen,
ist auch schon länger
dann Co-Trainer gemacht, dann 2 Jahre Österreich, wo die Kollegen, sag ich einmal, an der Bewertung so ein bisschen zwiegespalten sind. War RB Salzburg so stark, weil sie so stark sind, trotz Marsch oder wegen Marsch? In seinen Erklärungen merkt man schon, er identifiziert sich mit der Spielweise, mit diesem draufgehen Pressing und so. Aber wenn er jetzt noch diese Nuancen lernt, die du in der Bundesliga lernen musst, und das war ja gestern ein klarer Lerneffekt der Mannschaft, aber ich auch finde, ganz kurz, schon eine Woche davor, auch gegen Frankfurt, wo man schon eine bessere Mischung aus diesen Sachen gesehen hat.
Was meinst du mit Nuancen, die man da ändern muss?
Dass er, genau, dass er nicht mehr nur in dieses Pressing und Gegenpressing geht, sondern dass er eben auch, wie Guido gesagt hat, Ballbesitzphasen einstreut. Eben das, was eigentlich Julian Nagelsmann hingebracht hat, was er so ein bisschen aufbrechen wollte und jetzt gefühlt wieder diesen Schritt dahin zurückgeht, wenn man das beobachtet.
Den Lernprozess, den musst du aber auch zugestehen. Ich habe Leipzig in Wolfsburg kommentiert beim Spiel fürs Clubradio und da war es so, dass Wolfsburg eine sehr, sehr gute Abwehrleistung gezeigt hat, das Spiel ja auch dann gewonnen hat. Und RB fiel dann irgendwann nicht mehr richtig was ein. Und irgendwann, logischerweise, wenn ein neuer Trainer da ist, muss das auch sich erstmal ein bisschen finden letztendlich. Und das sieht man ja auch gestern, hat man ja gestern gesehen, also da gibt es einen deutlichen Fortschritt dann auch in Leipzig.
Dann schauen wir uns noch mal den Spieler dieses Spiels an, nämlich Nkunku. Von dir geholt, ne?
Ja.
Hut ab.
Ja gut.
Oder wurde er dir angeboten?
Das ist ja ein Prozess immer gewesen mit Scouting-Abteilung. Es ist ja nicht so, dass du heutzutage jetzt alleine durch die Gegend läufst und Spieler aussuchst. Sondern das ist natürlich mal ein Prozess, der auch mit der Scouting-Abteilung damals abgestimmt war. Zu dem Zeitpunkt waren Julian und ich gerade da und das war praktisch unser erster Transfer, den wir gemeinsam gemacht haben. Ja.
Und der sich ja für Leipzig auch gestern ausgezahlt hat. Also eindeutig ist das ein Spieler, du hast es vorhin schon gesagt, der wird nicht mehr lange bei RB sein.
Ja, leider Gottes, der kann wirklich alles.
Oder er hat noch Vertrag bis 24.
Noch ein bisschen länger, glaube ich.
Ja, das ist ja kein Hinderungsgrund
in der Liga. Nee.
Aber keine Ausstiegsklausel, aber die ganz Großen gucken natürlich nach ihm. Er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen. Ich glaube, Kloppo guckt auch schon in Liverpool. Ein super Spieler, auch ein super Typ. Der ruht in sich, der hat eine Frau und ein Kind und geht nicht raus, fährt keine 4 Autos, sondern nur 1.
Wir hatten hier mal wohnt Leipzig. Beim Trainer?
Wohnt beim Trainer, genau.
Ja, wir hatten
beim Trainer. Wohnt beim Trainer, zahlt keine Miete, haben wir sonst noch was?
Nee, das mit dem Auto ist immer ganz wichtig, Rudi. Wir hatten auch in Leipzig schon Spieler, die hatten 4 Autos, aber keinen Führerschein. Gab es auch schon. Und bei ihm, der ist klar im Kopf. Und
er hat 4 Führerscheine, kein Auto.
Der hat ein Auto und einen Führerschein. Die müssen ja den Führerschein immer einscannen, jetzt alle 3 Tage bei RB Leipzig, dadurch, dass da mal so ein Vorfall gab. Toller Typ, toller Mensch, toller Fußballer, also er kann wirklich alles.
Unfassbar. Aber Jesse Maas hat, wir haben es ja vorhin aus Salzburg von dir schon ein bisschen gehört, auch so ein bisschen immer noch die 2 Sätze dabei, er nutzt sich ab, er hat immer dieselbe Platte drauf. Stimmt das?
Der Jesse Marsch?
Ja.
Naja, es ehrt ihn erstmal, dass er in Deutsch hier spricht. Also ich weiß nicht, wie es dir ginge, wenn du alles in Englisch machen müsstest. Da würde uns kein Mensch der Welt verstehen wahrscheinlich. Ja. Das ehrt ihn sehr. Sein Deutsch ist auch schon spürbar besser geworden. Aber in die Nuancen der Sprache kann er natürlich noch nicht eintauchen. Und dass sich dann gewisse Dinge wiederholen, verstehe ich auch. Das ist, er ist schon ein Mann mit Tiefgang. Mhm. Und wie gesagt, auch mir tut das immer so leid, wenn ich diese Typen so ein bisschen näher kennenlerne. Ich lerne sie meistens sehr gut kennen sogar. Und wenn die dann keinen Erfolg haben, wird gleich gesagt, der muss weg, der hat keine Qualität, der spricht nicht gut genug Deutsch. Jetzt hat er plötzlich Erfolg und dann heißt es ja, es klappt ja doch. Letzte Woche war noch das Ende des Abendlandes ganz nah und jetzt greifen wir schon wieder die Bayern
und an. Wo stehen Sie aktuell? Würdest du Sie auch schon zu den oberen 3 zählen, obwohl Sie punktemäßig
normal immer zu den ersten 4 gehören Sie immer, klar. Das werden Sie auch schaffen. Mhm. Ich habe noch Wette laufen, dass Dortmund aber vor Leipzig landet, weil mein kleiner Bruder Dortmund-Fan ist. Grüße euch, soll ihn grüßen. Aber es geht jetzt in eine gute Richtung und da sind wir in Leipzig auch relativ froh.
Die hohe Kunst in der Bundesliga ist doch, dass du das auf Strecke bringen musst. Du musst es konstant gut durchspielen. Ja. Du kannst nicht 5-mal Weltklasse spielen und dann aber 5-mal unterirdisch. Bei München ist das beste Beispiel. Ja, die brennen ja auch nicht permanent ein Feuerwerk ab, aber die sind konstant stark. Und das ist die hohe Kunst. Wenn Leipzig so spielt, wie sie gestern gespielt haben, in den nächsten Wochen, dann werden sie oben rankommen, überhaupt keine Frage. Wenn Dortmund so spielt, wie sie gestern gespielt haben, dann werden sie auch wieder rausrutschen aus den Top 4 oder 5. Ja? Die hohe Kunst ist eben konstant einfach nur gut zu sein.
Davon ist natürlich unser nächstes Thema, nämlich die Eintracht aus Frankfurt, im Moment ein bisschen entfernt vom einfach nur gut zu sein. Denn nach 10 Spielen nur ein Sieg und das dann ausgerechnet bei den Bayern, das haben wir ja lang und schmutzig diskutiert. Also in der Europa League, das ist das Verrückte, da gibt es die Erfolgsspur. K.O.-Phase erreicht, ja, alles gut und die Fans jubeln donnerstags eben. Und das passt irgendwie nicht zusammen, die Liga und der Donnerstag. So schaut's aus. Norman Soller.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Eintracht Frankfurt ist einzigartig, denn Eintracht Frankfurt ist die einzige Mannschaft, die dem FC Bayern in der Bundesliga richtig schön die Lederhosen ausgezogen hat. Bis heute. Daraus folgt, wer Bayern München schlägt, ist zu höherem bestimmt als zu Platz 15. Wer allerdings nur Bayern München schlägt, steht zu Recht in der Abstiegszone. So schaut's aus. Das Problem? Eintracht Frankfurt funktioniert eigentlich nur donnerstags. Donnerstags ist Europa League. Der Donnerstag ist Fest und Feiertag. 3 Siege und ein Unentschieden international. Die Diva aus Hessen liebt den großen europäischen Auftritt. Vor 3 Tagen erst ein Bad im Mittelmeer, dann ein Sieg gegen Piräus. Das Problem in der Liga ist, Bochum hat einfach keinen Strand. So schaut's aus. Warum tut sich Frankfurt diese Saison in der Liga so schwer? Ist es der Ärger, dass man letzte Saison die fast schon sichere Champions-League-Teilnahme doch noch vergeigt hat? Oder sind es die Transfers? Silva ging nach Leipzig, Krösche kam spät aus Leipzig, Glasner noch später aus Wolfsburg. Zu spät, um die Rahmenbedingungen perfekt zu gestalten. So schaut's aus. Fest steht, die Eintracht ist im Umbruch. Weniger im Kader als in der Vereinsführung. Auf Bobic und Hütter folgen Glasner und Krösche. Auf 2 harte Hunde, 2 freundliche Typen. Da stellt sich die Frage, wenn eine Truppe so launenhaft auftritt wie die Eintracht, hui gegen die Bayern, pfui gegen Bochum, braucht die Eintracht manchmal einfach die Knute? So schaut's aus. Wir sind sicher, die Herren können auch anders. Und dass die Eintracht anders kann als Platz 15 liegt nahe. Doch jetzt muss sie auch anders auftreten. Die Zeit der Dievenhaftigkeit ist vorbei. Denn wenn du gegen Fürth nicht gewinnst, hat das Konsequenzen für wen auch immer. Das Problem ist nur, auch gegen Fürth ist das Spiel nicht am Donnerstag und auch Fürth liegt nicht am Meer. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, Markus, Fürth liegt nicht am Meer, das wissen wir. Und heute ist auch nicht Donnerstag. Heute Abend spielt ihr. Wir kommen auf das Spiel noch. Aber zunächst einmal, hast du was auszusetzen? War irgendwas falsch? Oder hast du gesagt, endlich sagt's mal einer, wie es sein soll?
Es war schön, amüsant, aber nicht wirklich nah dran. Also ich glaube, dass...
Was hat gefehlt?
Ich glaube, dass man einfach die Ruhe und die Zeit einfach hätte mit einbringen müssen. Weil es ist genauso, wo wir gerade über Jesse March und Leipzig gesprochen haben, wo wir vielleicht über Marco Rose und Borussia Dortmund sprechen können. Es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich einen großen Umbruch hatten. Wir haben einen Trainer neu, Co-Trainer alle weg, Sportdirektor weg, Sportvorstand neu. Das ist natürlich dann ein großer Umbruch. Das heißt, die Dinge müssen sich erstmal einspielen. Dann ist es so, dass natürlich Oliver Glasner einen anderen Ansatz hat, als es vielleicht Adi Hütter hatte, dass die Dinge natürlich dann auch Zeit brauchen. Wir natürlich mit dem Wettbewerb donnerstags, also im Europa League und Bundesliga, wenig Wochen haben zu trainieren. Das hilft natürlich dann auch, wenn du neue Dinge implementieren willst, wenn du trainieren kannst. Aber im Großen und Ganzen sieht man ja, dass die Mannschaft die Qualität hat in der Europa League. Man muss mal überlegen, wir haben jetzt in Piräus gewonnen, wir haben zu Hause gegen Piräus geschlagen.
Das ist verrückt.
Wir haben sehr gute Spiele dort gemacht und sind jetzt schon nach 4 Spielen praktisch überwintern wir in Europa. In der Bundesliga muss man sagen, haben wir es bisher nicht gut gemacht. Wir haben es speziell gegen Bochum und Hertha nicht gut gemacht. Aber das sind alles Dinge, die natürlich, die wir jetzt weiterentwickeln müssen. Gerade dann, wenn du gegen tiefstehende Gegner spielst. Und das ist halt das, was man, wenn man die Spielgeschichten der letzten Spiele anschaut, auch Bochum und auch Hertha, wo wir früh in Rückstand geraten.
Ja.
Da ist gerade das Spiel im letzten Drittel das, woran wir arbeiten müssen und werden. Von daher sind diese Dinge, die einfach ein bisschen Zeit brauchen.
Aber wo ist der Ansatzunterschied, was er eben genannt hat, zwischen Glasner und dem Vorgänger Hütter? Wo ist der Unterschied?
Also erstmal in der Führung generell der Mannschaft. Adi Hütter war da einfach ein bisschen, wie nennt man es, autoritärer, würde ich einfach mal sagen, als es Glasner ist. Das ist alles ein bisschen sanfter, was nicht schlechter sein muss, aber das ist erstmal der Fakt. Und zweitens finde ich, ist ein ganz klarer Ansatz auf dem Feld zu sehen. Die letzten Jahre Eintracht Frankfurt hat sich so eine gewisse DNA entwickelt unter Hütter und Kovac, nenne ich es einfach mal. Ja. Das waren Spiele, die waren jetzt nicht spielerisch schön, aber die haben einfach so das Publikum begeistert, dass sie ja auch wieder ein Stadion bekommen muss. Das gehört nun mal dazu. Und es wurden natürlich unfassbare Marktwerte über dieses Spiel entwickelt, dass du halt einfach sehr viel Durchschlagskraft nach vorne hattest, die du jetzt bislang noch gar nicht entwickelt hast und wo ich persönlich, deshalb bin ich Oliver Glasner gegenüber, stelle ich auch so ein bisschen die Frage, passt das zu 100% Oliver Glasners Spielidee mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, oder ist es so ein bisschen Korsett, in das er diesen Kader zwingen möchte und dadurch die Stärke der Mannschaft, die ja viel auf Zweikampf beruht hat, jetzt sind sie inzwischen die schlechteste Zweikampfmannschaft der Liga, sie kommen gar nicht in die Zweikämpfe und da muss man halt so ein bisschen die Frage stellen, muss Glasner ein bisschen von seiner Idee abweichen und sich erstmal anpassen, weil ja der Umbruch auch nicht in einem Transferfenster zu bewältigen ist oder zieht Glasner es durch und scheitert vielleicht?
Hat er recht?
Was die Führung angeht, finde ich, kannst du das nicht an solchen Dingen festmachen. Grundsätzlich, jeder hat seinen Führungsstil, jeder führt die Mannschaft so, wie er es machen möchte. Oliver hat erfolgreich in Wolfsburg mit diesem Führungsstil, hat die Mannschaft in die Champions League geführt. Jeder hat seinen Weg. Und letztendlich ist es bei Führung von Menschen geht es darum, dass du authentisch bist. Und das ist Oliver. Ich glaube auch, dass die Beziehung zwischen der Mannschaft und dem Trainer richtig gut ist, weil man sieht ja auch, wenn man die ganzen Last-Minute-Tore sieht, jetzt gegen Leipzig, wo wir sicherlich kein gutes Spiel gemacht haben. Wenn man sieht jetzt das Last-Minute-Tor jetzt gegen Olympiakos. Das heißt, in dieser Mannschaft lebt es ja. Die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer ist intakt. Das sind natürlich Dinge, jeder einen anderen Ansatz hat, jeder Trainer hat auch einen anderen Ansatz, dass das ein bisschen Zeit braucht, ist ganz normal.
Aber wieso kriegt ihr diesen Donnerstag nicht auf das Wochenende? Das verstehe ich nicht.
Ja, weil natürlich jedes Spiel irgendwo ein Stück weit anders ist. Und wir haben natürlich gegen Piräus die Situation gehabt, dass wir ein bisschen mehr Raum hatten. Wenn man das Tor sieht, was wir, das 1-1, wenn man das sieht, wenn man das sieht, das 2-1, wir haben ein bisschen mehr Raum. Gegen Bochum lagen wir schnell zurück, haben einen sehr tiefstehenden Gegner, sind auf den getroffen, wo wir noch nicht die Lösung haben, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist letztendlich das, was am meisten Zeit braucht. Spiel im letzten Drittel ist das, was am meisten Zeit braucht. Wenn du natürlich in Führung gehst, wie zum Beispiel auch gegen Piräus, wo du dann wieder auch Raum hast, dann siehst du ja, was die Mannschaft imstande ist. Und das sind halt Dinge, an denen wir arbeiten müssen, jeden Tag und auch arbeiten werden. Das braucht aber seine Zeit. Und wenn man natürlich man kommt aus einer Ära, Adi Hütter, der hat 3 Jahre mit einer Mannschaft gearbeitet, ist natürlich, dass dann Automatismen entstehen über diese Zeit und dass die Jungs dann intuitiv handeln, ist doch ganz normal. Und wenn du einen Trainerwechsel hast mit anderen Dingen, dann ist es so, dass das einfach Zeit braucht, um sich dann in Automatismus umzuwandeln.
Ist aber ganz interessant, was du anfügst, weil als Glasner in Wolfsburg angefangen hat, da hat er genau das auch versucht. Er hat quasi den Übergang von Labbadia auf sein Spielziel zu forcieren, hat die Dreierkette eingeführt. Und das hat nicht gefunzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz viele Unentschieden auch am Anfang. Also er hat auch versucht, sein Korsett der Mannschaft überzuhelfen, in Anführungsstrichen. Irgendwas ist die Mannschaft hingegangen, gesagt, Trainer, das funktioniert so nicht. Und hat dann wieder umgestellt auf Viererkette.
Also aber das ist genau der Punkt, dass es doch häufig heißt beim Trainer, er muss im Prinzip mit dem Kader arbeiten, was er zur Verfügung hat und nicht versuchen, den Kader quasi auf seine Idee zu bringen. Macht Oliver Glasner da auch in Frankfurt den Fehler, indem er versucht, die Spieler, die er da hat, auf seine Idee zu bringen?
Nein, du musst ja mal gucken auch, wir hatten natürlich dann gerade, wenn man die Defensivformation angeht, immer mal den einen oder anderen Verletzten auch, gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Wir haben gestartet mit einer Dreierkette, dann haben wir zwischenzeitlich mal Viererkette gespielt, sind jetzt wieder bei der Dreierkette. Die Dreierkette ist das, was die Mannschaft seit Jahren gespielt hat. Von daher ist es...
Was anderes, ist kein großer Umbruch.
Genau, es ist ja kein großer Umbruch. Dass du als Trainer auch mal variierst, weil du natürlich auch auf den Gegner mal reagierst oder auch mal versuchst, Räume zu bespielen, vielleicht über eine andere Formation, ist doch ganz normal. Aber Oliver Glasner ist ja intelligent genug und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das hat er in Wolfsburg gemacht, hat er ja jetzt auch schon gemacht, indem er auch dann gesagt hat, okay, die beste Formation ist wahrscheinlich momentan die Dreierkette. Das sieht man in Europa, in der Bundesliga noch nicht. Und das sind Dinge, die aber ganz, ganz viel damit zu tun haben, dass dass wir gerade in der Bundesliga oft in Situationen kommen, wo wir gegen tiefstehende Gegner haben. Und da müssen wir an diesen Dingen einfach besser oder müssen daran arbeiten und besser werden.
Aber da muss ich kurz mal einwerfen. Ich meine, du sagst es ja auch, Systemvariabilität etc. Aber trotzdem, ihr hattet jetzt, glaube ich, in 15 Pflichtspielen 9 verschiedene Grundordnungen, die er reingeworfen hat, ob 3-5-2, also sozusagen zwar Nuancen geändert, aber es sind sehr viele verschiedene Grundordnungen erstens gewesen. Und das Zweite ist, ich will gar nicht sagen, dass vielleicht das Verhältnis nicht intakt ist zwischen Trainer und Mannschaft. Das will ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen, ich erinnere mich vor dem zweiten Spieltag gegen Augsburg, da hatte er eine Pressekonferenz, wo Glasner sagte, ganz kurz,
Ich dir jetzt den Satz abschneiden und du behältst ihn bitte, weil das ist tatsächlich wichtig mit Glasner noch, wie er mit den Personen in seinem Umfeld umgeht, sowohl in Wolfsburg als auch in Frankfurt.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Hilton am Flughafen in München mit Mario von Adel und Benz. Die nächste Runde im Doppelpass ist eingeläutet und unser Stichwort hieß ja Trainer Oliver Glasner von Wolfsburg nach Frankfurt, immer noch frisch in Frankfurt. Was wolltest du noch loswerden vor der Werbung?
Ja. Markus hat ja gesagt, Team intakt, aber man muss halt schon, das kann ich nicht ganz beurteilen, da gibt es ja immer Strömungen, aber man muss schon sagen, sprechen Team und Trainer eine Sprache. Ich möchte an eine Pressekonferenz erinnern, wo der Trainer sagt zum Beispiel, er hat ein fantastisches Training gesehen von der Mannschaft und die Mannschaft selbst sagte ihm, mittelmäßig, was ich zum Beispiel auch kritisieren muss. Ganz kurz,
es gibt immer unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen Trainer und Spieler.
Aber wir müssen da trotzdem noch ein paar, ich meine, euch kann auch nicht gefallen haben, dass er sich nach dem Hertha-Spiel einen hinter die Binde kippen wollte, öffentlichkeitswirksam und was man auch, was ich finde, was ich sehr unglücklich in der Kommunikation finde, wo es auch Risse geben kann. Er sagt in dieser Pressekonferenz, er will nicht auf einzelne Spieler eingehen, nicht kritisieren, kritisiert aber sehr genau, wie schlecht sich Timothy Chandler verhalten hat, der nach sechs Wochen Tribüne in die Startelf kommt, wieder auf die Tribüne geht oder Ebon Ndicka, wo er sogar einen Fehler aus einem vorhergehenden Spiel nochmal analysiert. Und da muss ich halt schon dich fragen, wie nehmt ihr denn sowas wahr und habt ihr da keine Angst, dass es da irgendwann größere Risse geben kann?
Oder noch also, ganz kurz. Die Thematik bezüglich diesen Satzes über das hinter die Binde kippen hat er relativiert. In der nächsten Pressekonferenz hat sich dafür entschuldigt. Manchmal musst du auch, war natürlich ein sehr emotionales Spiel für ihn, er war unter Spannung und dann kann es auch mal sein, dass du vielleicht dich etwas verrennst. Aber er hat das relativiert und es gibt zwischen dem Team und ihm überhaupt gar keine Risse. Natürlich gibt es auch Dinge, wo Einzelne natürlich auch mal Kritik abbekommen. Das ist nun mal so. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, auch die Jungs weiterzuentwickeln. Das macht er. Ist sehr akribisch, er ist sehr im Detail mit den Jungs auch unterwegs. Im Großen und Ganzen geht es darum, natürlich, dass wir als Kollektiv die Dinge besser machen.
Aber ist das wirklich ein Kollektiv, was ihr da im Moment in Frankfurt habt?
Aber jetzt sprechen wir über Bundesliga. Über Bundesliga, das machen wir nicht gut. Aber wir sprechen gerade über Europa League, wo eine Mannschaft in Piräus nach dem Rückstand wiederkommt und dann noch das Spiel dreht. Jetzt wollen wir noch nicht darüber diskutieren, ob es nicht als Team funktioniert oder dass es da Probleme gibt zwischen Trainer und
Mannschaft. Naja, aber es ist die internationale Bühne, vielleicht strengt man sich da auch ein bisschen mehr an.
Nein. Und
das ist ja das alte Thema.
Wir haben gegen Leipzig haben wir sicherlich kein gutes Spiel gemacht. Trotzdem machen wir in der 94 Minute das Tor. Das heißt, wenn diese Dinge, wenn die Jungs nicht die Mentalität hätten, wenn die nicht als Mannschaft agieren würden, wenn das zwischen Team und Trainer nicht funktionieren würde, würden solche Dinge doch nicht
passieren. Aber so ein bisschen hast du ja auch die Typen drin oder hattest du drin, die doch eher als ich AG unterwegs waren. Also ich denke da nur an Younes, wo ihr es ja geregelt habt, dass er weg ist. Was ist mit Kostic? Der wollte weg, durfte nicht. Dann wurde er im Keller versteckt.
Philipp, keine Ahnung, spielt bisher eine richtig gute Saison.
Also, aber trotzdem ist doch die Situation für einen alleine dann so, dass ich doch deutlich gezeigt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr in Frankfurt sein.
Nein, wir haben ja diese Themen bezüglich Philipp, das haben wir ausgeräumt. Da gab es vor Transferschluss ein paar Themen. Mhm. Aber Philipp gibt Gas, ist einer unserer besten Offensivspieler, die wir haben. Wir sind extrem wichtiger Spieler. Da gibt es auch überhaupt keine Themen mehr. Sondern es geht einfach darum, dass wir fußballerisch die Dinge besser lösen müssen. Mhm. Das hat Gründe, wie wir Spielaufbau betreiben. Das ist manchmal noch etwas zu langsam. Gerade gegen tiefstehende Gegner haben wir noch unsere Probleme. Aber du kannst dieser Mannschaft erstens nicht die Qualität absprechen, zweitens schon gar nicht die Mentalität und du kannst auch nicht sagen, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt.
Naja, mit der Mentalität bin ich mir nicht ganz sicher, da kommen wir gleich drauf.
Also ich würde wirklich auch sagen, dass man der Mannschaft ein bisschen Zeit geben muss. Also ich kenne es selber auch mit einem neuen Trainerteam, das funktioniert nicht alles gleich von Anfang an. Und das war auch noch ein wichtiger Punkt, was Christopher gesagt hat, diese verschiedenen Formationen.
Ja.
Frankfurt war halt gut, wenn sie defensiv gut standen. Und es gab Spiele, wo sie versucht haben, vielleicht auf den Gegner zu viel einzugehen und nicht ihre Formation zu spielen. Und man muss ja auch sehen, gegen Bayern beispielsweise haben sie Punkte geholt, weil sie einen überragenden Torwart in dem Spiel hatten. Ja. Da hat Kevin Trapp alles gehalten. Und
gegen Leipzig
das,
auch.
Das ist dieser Schlüssel, den sie noch finden müssen. Diese defensive Stabilität und vielleicht auch eine Formation, in der sie sich wohlfühlen. Diese Mentalität würde ich ihnen auch gar nicht unbedingt absprechen, aber dann ist es halt diese Konstanz in der Defensive, um dann daraus zu spielen. Und in der Europa League machen sie es einfach besser. Und da kommt das vielleicht mit dazu, dass man eine andere Einstellung hat.
Ja, aber die Mentalität ist eine wichtige Frage, Stefan. Du hast auch deine These dazu heute geäußert.
Ja, Mentalität ist ja auch ein Stück weit Charakter, die Einstellung zum Spiel, zum Gegner zu finden, alleine schon, also auch in der Vorbereitung, aber auch im Spiel selber. Und da klafft das halt extrem auseinander. Wirklich international, wirklich richtig, auf einem richtig guten Weg, muss ich auch sagen. Also da begeistert ihr mich in der Bundesliga aber, wo man manchmal wirklich die Hände über den Kopf schlägt und sagt, das ist doch nicht Frankfurt, so wie wir das eigentlich kennen aus der Vergangenheit, was sie ausgezeichnet haben. Ich glaube, heute ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, heute Abend. Ich glaube, 19.30 Uhr geht's los in Fürth. Ich glaube, dann würden wir hier, also wäre das Spiel schon gespielt, würden wir hier anders sitzen und anders reden. Ist ja klar.
Je nachdem, wie es ausgeht.
Ja. Egal, wie es ausgeht, entweder oder.
Ja,
Stefan,
ja,
Stefan erwähnt was ganz Wichtiges. Das hat auch Oliver Glasner vor ein paar Wochen auf eine Frage geantwortet. Er hat noch ein Äxchen. Er hat einfach noch nicht dieses, er ist noch ein Äxchen statt einer Achse.
Ach so.
Also ich meine damit einfach, dass was Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren stark gemacht hat, war die Performance der Leistungsträger. Du hattest letztes Jahr zum Beispiel Trapp, Hinteregger, Hasebe noch in der guten Form, Kostic links, vorne Silva, im Zentrum Younes und Kamada, die das so alles getragen haben. Und dieses Jahr hast du so ein bisschen, das sagt ja auch Kevin Trapp letztens.
Aber dann möchte ich gerne mal wissen, wenn genau diese Achse, die du jetzt eben angesprochen hast, die hat doch Oliver Glasner im Prinzip auch selber eigentlich pulverisiert, indem er Hasebe erstmal draußen lässt. Über mehrere Spiele. Kevin Trapp ist gar kein Thema bei der Kapitänsaussuche. Auch da muss man doch sehen, dass man Leute da in solche Positionen bringt, die tatsächlich auch eine Struktur in die Mannschaft bringen.
Ja, aber Kevin braucht ja keine Binde, um Führungsspieler zu sein. Man sieht es ja jetzt in den letzten Wochen, wie gut er ist und was er für ein extremer Rückhalt für uns ist.
Ja.
Und es ist natürlich so, dass auch in einer Vorbereitung natürlich Dinge dann auch trainiert werden. Und wenn ein Trainer sich dann entscheidet, taktisch umzustellen oder eine andere Personalformation zu wählen, dann ist das ja immer auch ein Stück weit aus dem Prozess heraus, was er dann in dem Moment sieht. Jetzt sieht man wieder, Hasebe hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Piräus. Kamada kommt langsam wieder in das, wo er eigentlich hin kann, in sein Leistungsvermögen.
Aber aus seinem Umfeld, aus Kamada-Umfeld heißt es schon wieder, ja, vielleicht geht er doch nach Milan im Winter.
Ja, das ist.
Ich meine, das ist die Unruhe.
Das ist ja nicht in Frankfurt nur so. Das ist ja überall so. Das, was das Umfeld macht, ist das eine. Wir bewerten das, was die Jungs machen. Und da muss man sehen, dass Daichi auch wieder auf dem Weg ist, sehr torgefährlich zu werden, wieder zu seiner alten Stärke zurückzukommen. Und die Mannschaft entwickelt sich ja. Wir müssen viele Dinge noch verbessern, keine Frage. Und ich gebe Stefan recht, dass wir
hier als Erste.
Naja, wir haben es gerade schon beschrieben, dass wir natürlich fußballerisch, gerade im Spiel im letzten Drittel, einfach noch besser werden. So, ja. Ich gebe dir recht, dass wir gegen Bochum und gegen Hertha vor allen Dingen die beiden Spiele nicht gut gemacht haben und dass wir da auch zu Recht verloren haben. Man muss aber auch ein bisschen das immer mit der Spielgeschichte beschreiben, dass wir natürlich gerade in Bochum nach 3 Minuten im Rückstand geraten, wir verschießen Elfmeter. Dann natürlich gegen eine Mannschaft, die dann leidenschaftlich kämpft, ist es natürlich manchmal dann nicht so einfach. Das ist keine Entschuldigung. Wir müssen diese Dinge besser machen. Aber wir wissen, woran es liegt. Aber es hat nichts mit Mentalität zu tun oder mit fehlender Qualität oder mit Beziehung
zwischen Trainern. Aber nach dem Bochum-Spiel hat doch auch der Trainer gesagt, naja, also vielleicht fehlt es uns auch an Qualität.
So hat es.
Also eine Qualität ist schon verloren gegangen.
So.
Mit Silva im letzten Jahr finde ich schon, das war ein absoluter Garant für den.
Der kann ja zurück, Stefan. Der kann ja zurück. Der fehlt ja, Frankfurt
mehr als den nächsten Sonntag drüber. Das ist ein absoluter Qualitätsverlust. Und der Qualitätsverlust, wir wissen noch die Büffelherde mit Jovic und mit Alea, das waren die Garanten für diesen erfolgreichen Frankfurter Fußball. Das haben sie Stand diese Saison eben nicht. Du hast den Kostic noch, bester Offensivspieler.
aber so im Zentrum, du hast ja gesagt, wir müssen noch viel trainieren, im letzten Drittel gewisse Abläufe. Aber da hast du halt einen Qualitätsverlust. Das ist offensichtlich. Wo ich ein bisschen Problem habe mit, ist immer, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit. Das Geduld. Ist immer, Marc von Bommel, Wolfsburg, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich hätte mir auch mehr Zeit gewünscht oder er sich persönlich wahrscheinlich auch. Mhm. Aber die hast du in dem Geschäft nicht. Nagelsmann ist zurück oder ist zu Bayern München gewechselt und es hat bis auf die Vorbereitung vom ersten Spieltag an funktioniert. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, 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 ist schon klar.
Was so, also man kann ja nicht immer sagen, oh, der Trainer braucht noch Zeit und ich bin ein Freund davon, das zu sagen und ich unterstütze das auch, überhaupt keine Frage. Aber man muss das denn mal auch einordnen mit der Qualität, die ich dann im Kader habe, ob das wirklich dazu reicht, um eventuell wieder die internationalen Plätze zu erreichen.
Ja. Eine Sache ist, ich sehe gar nicht so ein Qualitätsproblem bei der Eintracht. Da bleibe ich auch dabei, dass ich finde, der Kader gibt es her, dass man das Ziel, was ja eigentlich ist, Top 10, vielleicht mal in diesem Jahr auch zu sagen, man macht eine Übergangssaison ohne Abstiegsnot, die ist eigentlich da. Das große Problem ist bei euch, finde ich, einfach die Durchschlagskraft. Das ist ja immer das, was da vorne, sage ich mal, die Kirsche auf der Torte ist. Und da ist halt ein Problem. Auf einmal wird Patient.
Ja, ja. Ich wollte ihn nur nicht direkt abgrätschen. Ja.
Dann machen wir sie erstmal.
Erstmal hier und schon die Kirsche auf
der Torte. Ja, muss doch sein. Ich dachte, gut. Nein, aber was einfach ein Problem ist, auf einmal kommt Paciencia wieder rein, der eigentlich ein Verkaufskandidat mit dem Sommer war oder auch einer war, der gehen wollte nach seinem Leihjahr Schalke. Dann Ragnar Ache ist jetzt im zweiten Jahr, dass er in Frankfurt ist, noch nicht den nächsten Schritt gegangen. Und ihr wusstet sehr früh, dass André Silva den Club verlassen wird und habt erst sehr spät mit Sam Lammers, und das sage ich auch gleich vorweg, den werde ich hier jetzt nicht auseinandernehmen, wie das phasenweise in den Medien passiert, der aber einen Weg genommen hat. Zwei gute Spiele mit zwei tollen Toren und jetzt gegen Olympiakos, das muss man auch sagen, unterirdisch war.
Aber er ist natürlich keiner, um ihn auch nochmal zu Wort kommen zu lassen. Markus, der Lammers ist auch keiner, der nun in der Mitte sich immer rumtreibt, also um die Flanken von
Kostic. Man muss das mal ein bisschen relativieren. Natürlich haben wir mit Silva natürlich Qualität verloren, das ist gar keine Frage. Ich meine, 28 Tore. Man sieht aber auch, dass natürlich auch ein André Silva jetzt in Leipzig Anlaufzeit braucht. Alle Stürmer, die jetzt in Frankfurt waren, haben natürlich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Auch André Silva hat Anlaufzeit gebraucht. Und Haller hat Anlaufzeit gebraucht. Ich glaube, das muss man grundsätzlich immer sehen. Und gerade wenn du aus einer anderen Liga kommst, wie Boré, bei den vergessen wir ja in der ganzen Diskussion gerade, der das ja sehr gut macht, der vielleicht noch nicht diese Torgefahr hat, aber der unheimlich viel für die Mannschaft arbeitet. Und wir haben mit Sam jemanden, der natürlich aus einer anderen Liga kommt. Die brauchen einfach ein Stück weit Anlaufzeit. Natürlich ist es so, dass Sam natürlich auch selber momentan vielleicht mit dem, wie er momentan performt, nicht zufrieden ist. Aber er hat ja schon gezeigt, er ist ja sehr gut gekommen, angekommen bei uns, mit Fenerbahce direkt getroffen, danach in Wolfsburg direkt getroffen. Jetzt momentan hat er ein bisschen Probleme, gar keine Frage. Aber das ist trotzdem ein Prozess, gerade Offensivspieler. Wenn Offensivspieler, ich meine, das weißt du auch, wenn wir über Malen sprechen, der jetzt in Dortmund, der braucht auch seine Anlaufzeit. Das ist nun mal so, wenn du aus einer anderen Liga kommst, dass du ein bisschen mehr Zeit brauchst, Abstimmungsprobleme. Wenn du als defensiver Spieler neu kommst, dann ist es ein Stück weit einfacher, weil die Aufgaben und Anforderungen etwas anders an dich sind, wie ein Offensivspieler, weil es da um Timing geht, um Abstimmung geht. Und von daher, jeder hat seine Qualität. Wir haben versucht, die Dinge, die uns gefehlt haben, durch den einen oder anderen zu ersetzen, weil wir natürlich es total schwierig ist, einen André Silva alleine zu ersetzen. Weil dafür.
Aber jetzt habt ihr 11 Spieltage, also heute fehlt das Spiel noch, aber im Prinzip ist das Drittel der Saison rum. Wo steht ihr? Was habt ihr ein Saisonziel eigentlich ausgegeben?
Naja, wir haben schon gesagt, dass wir perspektivisch natürlich um die Europa-League-Plätze mitspielen wollen. Ja. Aber dieses Jahr muss man auch ehrlicherweise sagen, ist natürlich mit diesen ganzen Veränderungen natürlich, das muss man schon über einen Umbruch sprechen. Das ist einfach so. Ja. Und das wird einfach Zeit brauchen. Aber für uns ist es wichtig, uns auf heute zu konzentrieren, also auf das Heute und das immer wieder weiterzuentwickeln. Weil das ist das, was wir verbessern müssen. Wir machen es in der Europa League gut und in der Bundesliga müssen wir sehen, dass wir es kontinuierlich
aufnehmen. Das heißt, ihr müsst im Wintertransferfenster nochmal was machen. Weil wenn man auf die Tabelle guckt, seid ihr unten. Also mit.
Ja, aber wir sagen, wir haben den 11. Spieltag.
Ja, eben.
Ja, genau.
Es ist schon ein Drittel vorbei.
Ja, gut, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Die Saison ist doch nicht vorbei. Also wir haben unsere Probleme, kleine Frage. Mhm. Und wir müssen an den Dingen arbeiten. Und das werden wir auch.
Wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, ihr spielt dieses Jahr gegen den Abstieg, im nächsten Jahr machen wir was anderes.
Also es soll ja auch schon Mannschaften gegeben haben, die sind zur Halbserie auf Platz 9 gewesen und Meister geworden. Also
exakt.
Ja, auch noch viel passiert.
Zum Beispiel also deswegen, von Platz 7 auf 17. Es ist viel zu früh, jetzt irgendwelche Ziele zu korrigieren. Ja? Wir müssen unsere Art und Weise verbessern. Ja? Wir müssen sehen, dass wir auch noch konsequenter im letzten Drittel werden. Ja. Aber jetzt irgendwelche Ziele zu korrigieren,
Markus, hat gar keinen Sinn. Ihr müsst doch den Hinteregger wieder nach vorne bringen. Das war mein Lieblingsspieler über Jahre. An dem kam keiner vorbei. In Topform ist einer der besten Abwehrspieler in Europa. Unfassbar. Vorne gut, hinten gut. Und irgendwie wirkt er jetzt nicht mehr ganz so griffig. Trinkt er zu viel Appleboy ab und zu? Oder was ist mit dem los?
So, nein, Hinti, so angeschlagen Hinti, auch ein bisschen. Ne?
Also Hinti hatte natürlich auch das Problem, dass er sich relativ schnell eine Schulterverletzung zugezogen hat, dann aber gespielt. Sicherlich ist es so, dass Hinti natürlich noch mehr kann. Gar keine Frage. Aber jetzt hat er gegen Piraeus mal nicht gespielt, da hat Hasebe seine Position gespielt. Aber Hinti ist natürlich ein extrem wichtiger Spieler für uns. Ja. Mit den Qualitäten, die du ja auch gerade beschreibst, hat er auch in München gerade bei Offensivstandards das Tor auch gemacht. Aber auch er muss jetzt die Dinge, muss sich da verbessern, muss einfach sehen, dass er sich weiterentwickelt. Aber ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler.
Wieso sagst du eigentlich nicht, so einen wie Hinteregger brauchen wir im Abschiedskampf? Du vermeidest das Wort Abschiedskampf, ne?
Warum? Ja, weil es für mich viel zu früh ist, über solche plakativen Ausdrücke zu machen. Für euch Medien ist das super, klar. Aber wir haben den 11. Spieltag. So, wir haben noch den 10., weil wir heute noch nicht gespielt haben. Klar. Da ist noch so viel Luft nach oben. Deswegen sage ich ja, ist ja noch keiner, der jetzt irgendwie Bayern München die Meisterschale überreicht hat. Das passiert noch so viel. Wir müssen sehen, dass wir die Dinge besser machen. Gar keine Frage.
Ja.
Aber jetzt mich an irgendwelchen Ausdrücken oder irgendwelche Korrekturen in der Zielsetzung zu machen, das sehe ich nicht.
Die Struktur in der Mannschaft, du hast es vorhin bei Borussia Dortmund ja auch schon mal angesprochen. Fehlt die noch in Frankfurt, deiner Meinung nach?
Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, von wegen Trapp nicht als Kapitän oder so. Das ist eine Sache, auch wenn die Mannschaft sich schon kennt, eine Hierarchie muss sich neu bilden unter einem Trainer, weil immer ein Trainer unterschiedlichen Personen Vertrauen gibt.
Ja.
Und es gibt auch Trainer, die zum Beispiel den Ansatz haben, ja, ich möchte nicht, dass der Torwart Captain ist, weil der Torwart nicht mitten auf dem Platz steht und er kann ja dann keinen Einfluss nehmen oder so. Und je nachdem, wo man dann genau diese Aufgaben verteilt und auch dieses Vertrauen gibt, bildet sich eine neue Hierarchie und vielleicht ist das noch etwas, was in Frankfurt passieren muss, dass sich, obwohl die Mannschaft schon länger zusammen ist, also dieser Grundstock, dass sich da etwas Neues bildet und jeder seine Aufgabe kennt und jeder sich auch in dieser Aufgabe wohlfühlt.
Wo kann der Trainer dann für diese Bildung unterstützend einwirken?
Ich komme nochmal auf diese Kapitänsfrage. Mit der Mannschaft zu sprechen zum Beispiel. Also, es kann ja auch sein, dass es jemanden gibt, der seine Leistung gerade nicht bringt, vielleicht auch Hinteregger, weil er gerade mit seiner Aufgabe nicht zufrieden ist.
Oder Rode, der ja auch
Rode war verletzt, der kommt jetzt gerade erst wieder. Der ist natürlich auch ein sehr wichtiger Spieler. Und es ist ja so, dass wir eine Gruppe haben an Führungsspielern. Da ist Timothy Chandler dabei, da ist Rode dabei, da ist Hasebe dabei, da ist Kevin Trapp dabei, da ist Hinteregger dabei. Das ist ja immer so, das ist ja nicht immer nur von einem abhängig. Das ist ja, ich meine, klar, Stefan, du warst Leader, du warst der alleine den Laden natürlich dann gerockt hat. Aber das ist ja heute, geht es ja immer um eine Gruppe, die das führt. Und da haben wir diesen Führungsspieler.
Aber du kannst dich doch aus deiner aktiven Zeit selber noch daran erinnern. Und Stefan hat das auch immer hier wieder betont, wenn es um solche Themen ging, dass natürlich Spieler, die gut in Form sind, die können auch sagen, hey, pass mal auf, Freunde, so machen wir es jetzt. Und werden als Führungsspieler auch akzeptiert. Jemand, der verletzt ist, der kann nichts dafür, aber andere, die vielleicht vom Trainer ein bisschen rasiert werden, da kommt dann die Unruhe in die Mannschaft. Das meinte ich mit der Situation in Frankfurt.
Aber wer ist denn rasiert worden?
Hasebe.
Er ist doch nicht rasiert worden.
Na ja, also in den ersten Spielen hat er ihn gar nicht akzeptiert. Dann hat er ihn erstmal als Kapitän weggenommen.
Nein. Also wenn, dann müssen wir das schon richtig. Machen. Der hat auch am Anfang schon gespielt, dann hat er mal eine Phase nicht gespielt, was ganz normal ist. Und jetzt hat er wieder gegen Piraeus gespielt, hat das Hinspiel gegen Piraeus gespielt, hat in Bochum gespielt. Also
außerdem ist für Oliver Glasner, der Kapitän ist, auch immer so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Also
warum?
In Wolfsburg war Joshua Gilavogie unumstrittener Kapitän und Führungsspieler.
Ja, zum Beispiel.
Und hat auch gesagt, so ist es dann mir auch zugetragen worden, jawohl, ich setze auf dich. Da war Gilavogie raus und danach war er komplett raus. Sodass er sich dann sozusagen auch hinreißen lassen, was sehr ungewöhnlich ist für Joshua. Dann hinterher nochmal zu sagen, ich bin froh, dass der Trainer weg ist. Also als Glasner dann raus war. Weil, so hieß es, dann irgendwie die Mannschaft oder auch dann die Spieler, die so ein bisschen aus vor waren, nicht mehr mitgenommen worden sind.
So, und jetzt ist Gilavogie ganz wichtig wieder bei Kohfeldt plötzlich.
ja, als zentraler Spieler.
Das ist übrigens ganz lustig, weil das war, hat Glasner versucht, Gilavogi zurückzuziehen in die Dreierkette. Das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt Kofeld kommt, macht und es funktioniert. Also ich glaube, da.
Aber das ist das, was ich meinte. Das hängt halt ganz viel vom Trainer ab, auch wie die Stimmung in der Mannschaft ist, wie man sich selber
eingeht auch.
Genau, wie man sich selber akzeptiert fühlt, wie mit einem geredet wird, ob man zufrieden oder unzufrieden ist. Das hängt natürlich auch was mit dem Training zusammen, ob du Selbstvertrauen hast. Aber es geht auch ganz viel um diese Kommunikation innerhalb einer Mannschaft. Und da können wir nicht reingucken.
Wobei man bei der Eintracht, ganz kurz ein Gedanke, noch eine Sache sagen muss. Die Spieler, die du aufgezählt hast, die kommen ja aus einer totalen Enttäuschung. Dieser Club befindet sich ja jetzt schon lange in der Art Modus, wo ihr viele Krisen jetzt moderieren musstet, Champions League verpasst und auf einmal geht's runter und man hat das Gefühl, gerade diese Köpfe, die von dir angesprochen wurden, der einzige Kopf, der momentan funktioniert richtig, ist Trapp, der auch klar die Dinge anspricht, und der Rest funktioniert momentan nicht. Und das wird, finde ich, nicht optimal. Okay, sagen wir nicht der Rest, aber sagen wir jetzt mal einige Spieler
funktionieren nicht. Aber was meinst du, die funktionieren jetzt auf dem Platz nicht? Oder
auf dem Platz. Es geht jetzt auf dem Platz. Auf dem Platz, finde ich, funktioniert von dieser Führungsachse so richtig. Kevin Trapp bei den anderen, finde ich, sind es bislang in dieser Saison enttäuschende Leistungen.
Stopp! Du darfst dir deine Antwort noch lange überlegen, weil wir gehen jetzt in eine Werbepause. Aber genau an dem Punkt machen wir gleich noch weiter. Aber wir haben natürlich auch vor, über dieses böse Wort von Markus Krösche über den Abschiedskampf zu reden. Bochum und Bielefeld haben gewonnen. Und wir haben natürlich auch noch im Programm Julian Nagelsmann und seine angeblichen Turbo-Bayern. Es gibt ja schon Leute, die sagen, naja, so viel Turbo war es doch nicht. Stefan hat da auch noch mal drauf hingewiesen.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Regen am Münchner Flughafen mit Ivan Adel und Band im Stahlwerk Doppelpass. Und wir waren ja genau an der Stelle ausgestiegen und sind jetzt wieder zurück, wo die Frage nach der Achse, überhaupt nach Spielern, die man dann drin hat in der Mannschaft und vielleicht dann doch nicht so wirken können, wie sie wollen. Da wolltest du noch was zu sagen.
Ja, es ging ja darum, dass die Führungsspieler jetzt nicht keine Führungsspieler mehr sind oder dass sie die Leistung, das sehe ich völlig anders, weil wir haben die Kevin Trapp, der jetzt seit Wochen sehr, sehr gut spielt. Wir haben den Philipp Kostic, der über Wochen sehr gut spielt. Wir haben jetzt Hase, als er jetzt die letzten Spiele gespielt hat, das sehr gut gemacht hat. Dass der eine oder andere mal Leistungsschwankungen hat, ist doch ganz normal, aber ich sehe diese Problematik überhaupt nicht.
Aber Kevin Trapp hätte man doch auch innerhalb der Mannschaft noch mehr stärken können, auch wenn du sagst, er ist ein Führungsspieler, wenn man ihm diese Binde gegeben hätte. Ja, wo ist das Problem?
Das ist letztendlich eine Entscheidung.
Es gibt auch andere Mannschaften, die haben einen Torwart.
Das ist eine Entscheidung, die der Trainer dann in dem Moment fällt. Aber Kevin ist für uns ein extrem wichtiger Spieler und er braucht keine Binde, um Verantwortung zu übernehmen. Das macht er jede Woche, das macht er auch in der Kabine. Aber letztendlich ist es dann auch eine.
Aber es wäre doch eine Anerkennung gewesen, auch nach außen hin. Warum macht man das nicht? Dadurch so viele Spieler, die.
Ja, aber Kevin hat so viel Anerkennung in unserem Umfeld, bei uns. Der ist deutscher Nationaltorwart. Der ist,
das geht innerhalb der Mannschaft.
Ist über Jahre schon Leistungsträger. Ist jetzt wieder ein wichtiger Rückhalt und es ist letztendlich dann auch eine Entscheidung des Trainers, wen ich zum Kapitän mache. Aber Kevin hat so viel Gewicht auch in der Mannschaft und ist für uns als Club und für uns als sportliche Leitung extrem wichtiger Ansprechpartner und er zeigt, wie wichtig er ist, jedes Spiel.
Gut, Trapp steht heute auch im Tor, habe ich mir sagen lassen. Das steht schon fest. Alle anderen für dich ja auch. In Fürth. Was bedeutet das für euch fürs Spiel? Weiß ich, im 11. Spieltag, ja, aber intern.
Ja, es ist ein wichtiges Spiel einfach, weil wir jetzt gerade nach dem Europa League Auftritt und mit dem Klarmachen des Überwinterns in Europa natürlich jetzt in der Bundesliga auch kontinuierlich jetzt uns weiterentwickeln müssen und wir müssen das Spiel gewinnen. Also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel, einfach um den nächsten Schritt zu gehen, um dann auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und vor allem den Abstand nach oben auch zu verkürzen.
Hat das die Mannschaft verinnerlicht? Kann man davon ausgehen, dass die heute sagen, entweder Sieg oder wir müssen gar nicht mehr nach Hause fahren?
Die Mannschaft ist bislang wirklich unberechenbar. Also gerade in der Bundesliga ist es ganz komisch gegen die oben. Da spielt er gut. Bayern 3 Punkte steht nun mal. Wolfsburg 1 Punkt, Leipzig 1 Punkt. Gegen die unten klappt einfach zu wenig, weil man eben, wie du gesagt hast, noch keine Lösungen hat im Spiel mit dem Ball, den ihr da extrem oft bekommt. Ich meine, für Fürth ist heute ganz klar, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die werden da jetzt heute alles reinwerfen und entweder ihr nehmt es mental an und sagt, Eintracht Frankfurt macht mit, oder man wird auch in Fürth Probleme haben, die 3 Punkte zu holen.
Genau da sind dann die gefragt, die du in Dortmund ja auch schon mal angemahnt hattest, da muss heute dazwischen geknallt werden.
Das ist wichtig, man muss die Einstellung sehen, wenn man da unten raus möchte und man möchte Punkte sammeln, auch gerade gegen Fürth. Fürth wird wird sich zerreißen, das geht gar nicht anders.
Fürth ist die letzte Chance, und sozusagen.
Das darf halt nicht passieren, dass man vielleicht auch die ersten 10, 20 Minuten irgendwie verschläft, sondern muss von Anfang an da sein. Und ich hoffe, dass sie ein anderes Bild abgeben, als das, was Dortmund defensiv bezeichnet.
Was macht dir Hoffnung, dass das diesmal klappt, dass man das Gesicht von der Euroleague sieht bei der Mannschaft?
Auf der einen Seite, dass natürlich ein Erfolgserlebnis jetzt in Piräus war, wo wir dann kurz vor Schluss das Tor gemacht haben. Das ist natürlich, bringt natürlich Schub. Aber es ist natürlich wirklich wichtig, dass du von Anfang an da bist. Das ist halt entscheidend. Das waren wir in Bochum nicht, das waren wir gegen Hertha nicht. Und das müssen wir halt sehen, dass wir von Anfang an wach sind und dass wir versuchen, eine Führung zu gehen. Dann werden sich mehr Räume ergeben und das wird unser Ziel sein.
Stichwort Bochum. Ja, da ist genau der Haken. Bochum und Bielefeld haben gepunktet. Insofern ist der Druck eben da für das Spiel in Fürth für die Frankfurter. Und die Situation ist natürlich so, wenn dann diese Liga unten zusammenrückt, dann kann man schon das Zittern beginnen. Eine Bestandsaufnahme von Norman Soleda.
Ein Top-Abstiegsfavorit hat zurzeit mit der Abstiegszone rein gar nichts zu tun. Der bärenstarke VfL Bochum hat nämlich schon 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Wir sind froh, dass wir mit 13 Punkten in die vermeintliche Länderspielpause gehen können.
Der VfL funktioniert als kompaktes Kollektiv. Genau wie Arminia Bielefeld. 10 Spiele ohne Sieg, aber jetzt ein wertvoller Erfolg in einem sogenannten 6-Punkte-Spiel auswärts gegen einen direkten Konkurrenten. Die Arminia kämpft sich zurück ins Geschäft und reißt den VfB hinein in die Abstiegszone. Die Schwaben sind erschreckend heimschwach, nur 1 Sieg in den letzten 10 Heimspielen, 0 Punkte gegen Augsburg und Bielefeld und viel zu viele verletzte oder kranke Leistungsträger. Der VfB steckt mitten im traditionell schwierigen zweiten Erstligajahr. Dafür ist der VfL Bochum drauf und dran, sich eine zweite Bundesliga-Saison zu erarbeiten. Mit Fähigkeiten, die man im Abstiegskampf brauchen kann. Bochum spielt sogar öfter zu Null als Bayern München und erzielt die mit Abstand weitesten Tore der ganzen Liga. Und weil das Ruhrstadion eine Festung ist, glauben wir, so ist dieser VfL Bochum kein Abstiegskandidat.
Ja, Markus, wenn man da sieht, so wie Bielefeld und Bochum ganz besonders da im Moment zu Werke gehen, macht dir das nicht doch ein bisschen Sorge? Nee, dass sie das einfach angenommen haben schon. Das
ja, aber jede Mannschaft versucht natürlich das Beste für sich rauszuholen. Jetzt haben die beiden Mannschaften gewonnen, aber das hat auf uns überhaupt keinen Einfluss, weil wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das ist unsere Leistung heute und das ist die Leistung dann in den nächsten Wochen. Was die anderen machen, interessiert uns überhaupt nicht.
Aber ist da nicht vielleicht auch noch eine Möglichkeit? Also man spielt ja nicht nur bei den Männern um Europa, man könnte ja auch bei den Frauen vielleicht noch da die Champions League erreichen.
Ja, das ist ja auch ein Punkt für uns. Frauenfußball ist für uns extrem wichtig. Ich war jetzt beim Sieg gegen die Bayern dabei. War ein sehr, sehr gutes Spiel und da haben wir natürlich auch in Frankfurt sehr viel vor. Wir sind auf einem guten Weg, die spielen sehr, sehr gut. Von daher.
Was heißt denn eigentlich viel vor? Wohin soll es denn gehen in den nächsten Jahren?
Ja, wir wollen schon sehen, dass wir Richtung Champions League oder näher an die Champions League Plätze rankommen. Wir haben ein junges Team, wir haben einen sehr guten Trainer und wollen das in den nächsten Jahren auf jeden Fall angehen.
Jetzt fragst du ihn aber aus.
Naja, wenn ich schon mal die Chance habe, muss ich doch mal wissen, was der Vorstand tatsächlich plant.
Das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich vorhaben, über den Abstieg zu reden.
Es ist vollkommen
in Abstiegskampf.
Aber
ja. Das ist das Problem. Was mache ich jetzt?
Vielleicht haben wir nachher nochmal Zeit.
Ja, doch, das kann sein. Also das kriegen wir noch hin. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Kuriosum uns angucken. Vielleicht gab es das beim Frauenfußball auch schon mal. Ich denke ja. Eine Torhüterin versucht einen Elfmeter zu schießen. Gab es das bei euch schon mal?
Schießen. Das wir sind ist jetzt auch aber, schon vorgekommen, ja.
Siehst du, und wahrscheinlich auch verschossen. Jana, bitte.
Sowohl als auch.
Ja, es hätte das 2:0 für Bochum werden können, aber Betonung liegt eben auf hätte. Es gibt Elfmeter für Bochum, eigentlich wollte den Pantovic schießen, aber die Fans forderten mit Sprechchören, dass Keeper Manuel Riemann das Ding macht und das sah dann eben so aus. Das ging voll über die Latte, also das war wirklich nüscht. Auf Twitter sorgte diese Szene natürlich etwas für Spott, kann man schon sagen. Kollege Matthias Esch sagte, schöner Abstoß von Manuel Riemann, so kann man es auf jeden Fall sehen. Oder auch Magic Moments sollte man nicht versuchen zu wiederholen. Das spielt natürlich an auf den Elfer von Riemann im Pokal gegen Augsburg. Da hat er den Entscheidenden ja verwandelt. Deswegen, denke ich mir auch, haben die Fans ihn gefordert. Aber das ging diesmal eben schief. Und wir haben es uns mal nicht nehmen lassen, seine Elfer-Akte uns mal rauszusuchen. Im Mai 2007 in der zweiten Bundesliga bei seinem Profidebüt für Wacker Burghausen. Da hat er auch schon Elfer verschossen und auch in der dritten Liga, damals für Osnabrück. Und somit hat Riemann jetzt in allen drei Profiligen seinen einzigen Elfer jeweils verschossen. Also beim Stand von 1:0 für die Bochumer zu diesem Zeitpunkt muss man schon sagen, das war eine mutige Aktion, oder?
Eine verrückte Geschichte und
Ich glaube, er wollte es einfach nochmal wissen. Im DFB-Pokal hat er ja seine Elfmeter reingemacht und jetzt hat er die Bestätigung, der DFB-Pokal ist sein Wettbewerb, da schießt er Elfmeter und dann in der Liga vielleicht nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt auch genug Spieler, die nach so einem Erfolg wieder zum Punkt gehen und die werden dann vielleicht nicht so zerrissen. Natürlich ist es ungewöhnlich, wenn Torwart...
Hast du dich auch schon mal getraut?
Ja, ich habe auch schon. Ich habe sogar in der U17-Nationalmannschaft ein getroffen. Tor auf meiner Seite stehen. Ja.
Du hast den Elfmeter getroffen?
Ja, habe ich. Aber ich habe auch schon mal einen verschossen, also so kann es auch gehen.
Aber so wie er den angesetzt hat, war das doch ein ganz klarer Abstoß, ne?
In dem Moment wahrscheinlich schon, aber es ist ja auch die Frage, war es wieder so eine aufgestülpte Entscheidung? Mhm. Da sind wir wieder von dem, was kommt von dir, wenn er gar nicht nach vorne laufen wollte, sondern die Fans haben ihn gefordert. Vielleicht war er dann gar nicht hundertprozentig vorbereitet auf diese Aktion und dann kommt so ein halbgares Ding aus.
Und Thomas Reis hat auch noch extra der Trainer gesagt, also ich wollte ihn eigentlich gar nicht, dass er einen Elfmeter schießt, aber dann haben die ihn alle gefordert und haben gesagt, gut, dann schieß. Also gut, das ist nochmal gut gegangen für Bochum. Team Spirit stimmt, sie haben ihn nicht zusammen geschissen, obwohl der Ball ist immer noch weg. Ne?
Ja, aber letztendlich ist ja gar nicht so schlecht der Ansatz gewesen, das Ding hoch zu versuchen, weil hoch geht ja bei Elfmeter
unter meistens rein. Unter die Latte rein. Also geht er fast immer
und
rein.
Mit der Geschwindigkeit wieder, also der tritt den ja übers Ruhrstadion rüber. Hätte
ich ja eben, gesagt. Ich sag also ja, der Ball ist noch unterwegs. Und
kannst du froh sein, wenn es Netz hält, wenn
er drin ist. Wir machen jetzt einen Spot und dann sind wir gleich wieder da, dann geht's um die Bayern, bis gleich. Für Sie und im Stahlwerk Doppelpass geht es jetzt um die Bayern. Also Sie siegen auch gegen den Drittplatzierten, nämlich den SC Freiburg. Freiburg damals das erste Mal verloren in der Liga. Und Christian Streich, der Trainer von Freiburg, ist laut eigener Aussage ein Fan von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Sebastian Bernstorff.
Hey Mensch, Julian, ist ja toll, wie ihr das macht mit eurem Tiki-Taka. So schnell, immer drauf, bum, bum. Eine wahre Freude. Ja, so geht das. Tiki-Taka, aber mit Tempo. Nagelsmann hat mit den Bayern eine neue Raketenstufe gezündet. Und nein, er muss gar nicht mehr eingreifen. Läuft. So sieht das aus. Das neue Tiki-Taka mit Tordrang und tollen Kunststücken. Applaus, Applaus und wieder Vollgas mit Bleifuß durch die Bundesliga. In der Tat begeistert. Aber Vorsicht, Fake. Freiburgs Trainer hat nicht applaudiert. Er wollte nur sein Team aufmuntern. Aber gegen die Titel-Turbo-Tore Bayern ist kein Kraut gewachsen. Oder? Nö. Nagelsmanns One-Touch-Hochgeschwindigkeitsfußball ist ohne Zeitlupe kaum noch mitzuverfolgen.
Geh weiter!
Bravo, bravo. Unglaubliche 72 Tore in 18 Pflichtspielen, das sind 4 im Schnitt. Ja, 4. 4 pro Spiel. So gesehen haben die Bayern underperformed und Tormann Neuer brauchen sie unbedingt. Denn ohne Gegentor machen sie es ja eigentlich nie. Dennoch, der Meister hat sich unter seinem neuen Trainer so beängstigend gut weiterentwickelt, dass sich die Frage stellt, erreichen die Bayern mit Nagelsmann ein nie dagewesenes Niveau?
Ja, Stefan, Deine Turbo Bayern. Nein, nicht deine. Was nein, sagst du dazu?
Nein, also die Frage, die ist ja völlig bescheuert. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn wir vom ein nie dagewesenem Niveau sprechen. Also wir sollten die Zeiten unter Heinkes als Trainer nicht vergessen, auch unter Flick nicht. Die Bayern sind vor 10 Tagen im Pokal ausgeschieden mit 5-0. Also da würde ich jetzt nicht von
einem... Das war auch nie dagewesenes Niveau.
Ja, genau. So, für ihn ist es natürlich wichtig, die Meisterschaft nach München zu holen und die Champions League, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber sie spielen guten Fußball, überhaupt keine Frage. Gegen Gladbach war es unterirdisch. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Das war ein perfektes Wochenende.
Ist das denn auch eine wirkliche Entwicklung gewesen?
Ja. Es war ein perfektes Wochenende für die Bayern aus einem ganz einfachen Grund. Sie schlagen den Dritten und der Zweite verliert.
Ja, das stimmt.
Also aber die anderen tun ja auch ihr Teil dazu bei.
Aber haben Sie intern, hast du nicht das Gefühl, dass Sie sich auch wirklich verbessert haben? Also dieser One-Touch-Fußball ist schon perfektioniert worden. War schon immer da, aber jetzt
ist er noch mehr. Sie kriegen nach wie vor auch relativ viele Gegentore für Bayern München. Okay. Das ist nach wie vor eine Schwachstelle, die jetzt Freiburg gestern nicht aufdecken konnte oder andere Mannschaften nicht aufdecken können. Wenn aber die Großen mal kommen in der K.O.-Phase der Champions League, dann sind sie schon in der Rückwärtsbewegung, haben sie Probleme. Und wenn die Top-Teams kommen, die werden das aufdecken. Das passiert nicht in der Bundesliga. Im Pokal hat es geklappt mit Gladbach. Aber ich sehe nach wie vor auch Schwächen bei Bayern München.
Kann ich dich da mal fragen, ganz kurz, Upamecano, siehst du ihn da als individuell ein Schwachpunkt oder glaubst du, er kann sich im Laufe der Saison noch so entwickeln, dass er dann in der Rückrunde für diese, sage ich mal, Fighterspiele das Niveau erreicht?
Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, ist ja auch noch jung. Bayern München ist etwas anderes. Wenn du das Trikot trägst, dann ist da auch richtig Druck drauf. So, das ist ein Prozess, da muss er auch durch und mit dem Druck muss er auch umgehen können. Aber insgesamt, wenn ich sage, defensiv nicht gut, dann fängt das Verteidigen vorne an. Ja. Und da gehören nicht nur Upamecano zu oder die Verteidiger in dem Sinne, sondern auch die Mittelfeldspieler und die Außenspieler.
Und es ist ja auch nicht so, dass nicht noch was zu verbessern gibt. Klar, offensiv toll, beeindruckende Zahlen und so, aber in Bayern gilt auch die 1G-Regel, also ein Gegentor gibt es immer. Und da ist natürlich auch ein Punkt als Trainer, wo du nochmal ansetzen kannst und auch musst. Also Gladbach hat es ja schonungslos offenbar.
Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du ansetzen. In der Bundesliga wird es reichen.
Gladbach und Frankfurt wissen, wie man die Bayern schlägt. Oder habt ihr sie nur gut erwischt? Ich meine, das ist ja auch so ein... Gut, ihr habt Trapp im Tor gehabt, da ging nichts. Da hätten sie auch noch zwei
Spiele. Ja, aber das war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Defensiv vor allen Dingen. Natürlich gegen die Bayern wirst du immer Torchancen zulassen. Das ist einfach aufgrund der individuellen Qualität. Jetzt ist natürlich die Kombination zwischen bestem Trainer und bester Mannschaft natürlich für die Liga nicht so einfach. Und wir haben es einfach gut gemacht. Wir hatten auch sehr viele gute Umschaltmomente und haben sie dann im richtigen Moment erwischt.
Warum ist das der beste Trainer, Nagelsmann?
Der ist wirklich gut. Ja, er ist wirklich der Beste. Als er,
was unterscheidet ihn so?
In Leipzig vorstellig wurde, ich habe immer auch die Hoffenheimer Spiele geguckt und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Was für einen schönen Fußball, wie macht er das? Und dann habe ich mal in Leipzig ein paar Trainingseinheiten zugeschaut. Also entweder war ich zu doof dazu oder weiß nicht, ich habe das nicht kapiert. 5 verschiedene Dinge, Trikots und so weiter, also hochkomplex. Und
man muss dazu sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie es nicht so auf dem Schirm haben, er hat für Mainz 05 gespielt.
Zweite Liga, ja.
Ja, aber immerhin hast du auch ein paar Trainingseinheiten gemacht.
Kämpft, das wollte ich nur mit nur sagen.
Ja, okay. Ja, schon. So, also verschiedene Trikots.
Der Julian sagt dann immer, wenn ich meiner Mannschaft 3 Aufgaben stelle und sie erfüllt davon 3 im Training, ist es gut. Ich stelle lieber 10 Aufgaben und sie erfüllen 5. Ich habe dem mal einen Vortrag zugehört bei ihm, da hat er bei so einem Trainerkongress 40 Minuten aus der Lameng, sagen wir in Mainz, also aus dem Stegreif gesprochen und über seine Ideen des Fußballs sehr weit in den Maschinenraum rein, tief in den Maschinenraum, über den Tellerrand hinaus. Das war eine sensationelle Rede.
Was ist dir da hingeblieben?
Ja, eigentlich alles. Danach kannst du eine Bundesliga-Mannschaft trainieren und die Titanic retten.
So also der war ein
unglaublicher Mann. Er ist auch sehr selbstbewusst, okay, wenn du so jung, so erfolgreich bist. Ja. Du kennst es von dir, da ist man auch mal ein bisschen sehr selbstbewusst. Er ist aber schon ein guter, reflektierter Typ und er lässt in München keinen Nagelsmann-Fußball spielen, sondern Bayern-München-Fußball, was eben passt. Das macht er gut.
Gemessen bei Bayern München wirst du an
Erfolgen. Also,
ja, an Titel?
An Ergebnis.
Ja, logisch. Titel. Und die musst du bringen. So, einer ist weg. Nagelsmann ist ein super Trainer, überhaupt keine Frage. Hat alle Mannschaften, wo er war, entwickelt. Ob es Hoffenheim war, ob es RB war. Bayern München ist keine Mannschaft in dem Sinne zum Entwickeln, sondern da steht am Ende des Jahres oder am Ende der Saison, wie viele Titel haben wir, welche haben wir. Wir hatten einen Trainer bei Bayern München mit Van Gaal, mit Kovac, die haben das Double gewonnen, Felix Magath, und sind entlassen worden. Also die Garantie hast du definitiv nicht. Ja? Er ist ein super Trainer, aber nochmal, ich wiederhole mich, gemessen wirst du immer an den ganz großen Erfolgen und das kann nur die Champions League sein.
Und da muss man ja auch reingehen, was muss Nagelsmann denn gelingen, diesen Riesenkader auch gut zu moderieren. Gestern hatte Müller wieder ausgewechselt, da fängt dann so ein, man kennt Thomas Müller, da krummelt es so ein bisschen und der Kader ist natürlich auch groß. Auch hinten fallen jetzt die ersten runter und auch an dich die Frage, Markus, so ein Marc Roca, so ein Cousins, sind es nicht auch Leute von der bayerischen Restrampe, nenne ich es mal, wo die Eintracht mit Blick auf Winter oder Sommer hinguckt?
Ja, dann beschäftigen wir uns momentan jetzt überhaupt nicht. Mhm. Das sind Dinge, die in der Zukunft liegen, aber es sind natürlich sicherlich gute Spieler, aber das kann man jetzt nicht direkt mit Frankfurt in Verbindung bringen. Grundsätzlich ist es so, finde ich, dass Julian eine sehr, sehr gute Fähigkeit hat, auch die Dinge zu moderieren. Er hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Jungs und ich finde schon, wenn man Bayern jetzt sieht, wie viele Torchancen sie sich dann rausspielen, ich meine, klar, die waren auch im letzten Jahr sehr erfolgreich, aber die Art und Weise, wie viele hundertprozentige Torchancen sie sich rausspielen, wie viele Tore sie erzielen, das ist schon die Qualität, die Julian mit reinbringt.
Wir untermauern. Bayern ist gut und Nagelsmann ist ein guter Trainer, das ist so ein bisschen Wasser ist nass, also ich glaube, das ist so vom Verständnis her.
Jetzt gerade, pass mal auf, ja. Also für den Satz Wasser ist nass, das 6 Euro. Ja. Also die Aber wir untermauern das noch, Markus, was du gesagt hast, mit dem Tor von Goretzka für die Bayern. Stefan, weil da wird ja noch mal ganz deutlich, was eben die Bayern so stark macht.
Ja gut, dass sie kombinieren können mit wenig Kontakt.
Das wissen wir.
Das wissen wir, dass die Mannschaften tief stehen. Aber hier sieht man eben diese ein, zwei Kontakte, die sie dann brauchen, um ins Zentrum auch durchzudringen. Und sie haben diese Laufwege, das ist einstudiert. Also das ist einstudiert, weil sonst der Müller wusste genau, da muss ich den Ball hinbringen, weil dann wird derjenige, in dem Fall Goretzka, auch genau dahin laufen. Das ist Nagelsmann mit Sicherheit zu verdanken. Und dann haben sie aber auch die individuelle Klasse, das muss man auch mal sagen. Jeder, der vorne spielt bei Bayern München, kann Spiele entscheiden. Und das hat eine andere Bundesliga-Mannschaft auch nicht.
Was auch sehr auffällig ist bei Nagelsmann, im Gegensatz auch zu Flick vorher, Bayern hat in der vorherigen Saison einen nicht gerade laufintensiven Fußball gepflegt. Mussten sie auch nicht, die Kugel lief. Ja. Jetzt gehört Bayern, zumindest was die Laufbereitschaft angeht, zum oberen Drittel. Also Nagelsmann, ich will nicht sagen, hat denen nochmal Beine gemacht oder hat denen gesagt, wir müssen auch ein bisschen mehr laufen. Aber das ist untypisch, weil immer gesagt wird, Bayern muss nicht viel laufen im Spiel, weil die halt fußballerisch so gut sind. Nagelsmann geht da offensichtlich einen anderen Weg und ja, sieht man, er zahlt sich ja aus.
Ja.
Ich finde, dass sich die Intensität des Spiels auch völlig verändert hat. Mhm. Also sie sind deutlich mehr im Sprint, sie sind deutlich intensiver und das deswegen spielen sie sich auch so viele Torchancen, weil sie eine extrem hohe Intensität haben im Vergleich zum Vorjahr.
Und deshalb hast du ja auch damals in Leipzig gesagt, wir dürfen Nagelsmann nicht gehen lassen, ne? Weil du genau wusstest, dass er das kann, der Mannschaft beibringen.
Versuch's doch nochmal, vielleicht
das
nächste Mal.
Probier's nochmal. Ja, aber dein Lächeln sagt doch alles. Lächeln sagt manchmal mehr als Worte, wie du weißt.
Ja.
Das ist einfach so. So, Stichwort Gegenpressing. Wer kann das erklären?
Profi. Ja,
gar kein Problem.
Bitte.
Kurze Ausführung zu Gegenpressing?
Zu den Bayern.
Bitte?
Ja?
Jetzt direkt?
Ja?
Ja, Gegenpressing heißt eigentlich nur, nach Ballverlust so schnell wie möglich den Ball wieder zu erobern.
Das ist nun ganz einfach.
Ja.
Aber bei dem Vortrag von Julian Nagelsmann hat das ungefähr 10 Minuten gedauert, bis er das Gegenpressing erklärt hatte. Also er geht da sehr, wie du sagst, im Maschinenraum. Was gehört noch dazu?
Alles. Der Typ ist crazy. Soll ich jetzt Gegenpressing? Also wir haben früher gesagt, wir gehen früh drauf, oder? Oder wir gehen vorne drauf, wenn wir Ball nicht mehr haben. Nein, er ist schon, aber die Spieler, ehrlich gesagt, Rudi, es war auch so, als er dann weg war, waren einige Spieler auch erleichtert. Hat. Endlich können wir mal normalen Fußball wieder spielen, mal im Training auch mal ein Trainingsspielchen machen. Erst als, und Jesse Marsch macht es ja ein wenig einfacher. Der hat nicht 46 verschiedene Herangehensweisen, der endet auch nicht im Spiel 85 Mal. Aber als dann der Erfolg ein bisschen ausgewiesen hat, auch wo ist unser Julian? Also den Fußballern kannst du es auch nicht recht machen. Die hängen ihr Fähnchen auch in den Wind, wenn gar kein Wind da ist.
Also Gegenpressing ist ja nicht nur da, so haben wir das wirklich früher gesagt, wo der Ball ist und die werden aktiv, sondern
die ganze Mannschaft.
Das heißt auch, die weg vom Ball und weg vom Geschehen müssen die Gegenspieler zulaufen, dass sie eben nicht da diese Bälle spielen können.
Und das ist nämlich genau der Punkt gewesen, weswegen Dortmund ja nicht den Ball erobert hat, weil nämlich schon die nächste Anspielstation von dem Dortmunder Spieler, der den Ball halt erobert hatte, schon wieder zugelaufen war oder jemand so dicht in Schlagweite war,
dass du da wieder rankommst.
Genau. Ja, und wenn du den Moment,
zeigen wir jetzt gleich. Warte,
wenn du den Moment halt diese
Sekunde
verpennst, dann kommst du nicht ins Gegenpressing.
Genau.
Dann läufst du ins Leere.
Und was Julian Nagelsmann unter Gegenpressing versteht, das hören wir uns auch gleich an.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen und mit wir sind zurück im Stahlwerk Doppelpass und wir hatten gerade vor der Werbung uns überlegt, Gegenpressing, Stichwort. Was sagt eigentlich Julian Nagelsmann dazu? Bitte schön.
Die Spieler haben immer die Gier, nach vorne zu spielen. Das ist grundsätzlich auch gut. Wir müssen trotzdem in gewissen Momenten mal ein bisschen draufsteigen, auch mal den Gegner rauslocken. Das haben wir heute in der ersten Halbzeit zweimal gut gemacht. Dann haben wir sofort eine Überzahl gehabt. Die Momente für Tempobeschleunigung, die müssen wir noch ein bisschen klarer rausspielen. Dann, glaube ich, wird es auch nicht so intensiv. Und Gegenpressing ist schon ein Schlüssel für uns, wo wir das in Phasen immer herausragend machen. Dann haben wir wieder mal Phasen, wo wir so ein bisschen ballfern schlafen und nicht wirklich komplett mitmachen. Und ich glaube, wenn sie das Gegenpressing, wenn wir daran arbeiten, dann ist es unglaublich schwer, gegen uns zu spielen, weil wir dann einfach den Gegner auch einschnüren können mit der Offensivpower. Und es ist einfach am Ende des Tages auch nicht ganz so intensiv, das Spiel.
Übersetzungsbüro Armut Schuld, jetzt mit dem Hinweis, was ist ballferne Schlafen? Auf Deutsch.
Ballfernes Schlafen heißt, dass nicht die ganze Mannschaft, was Stefan auch vorhin angesprochen hat, mitmacht, sondern nur die in der Ballnähe direkt wieder versuchen, den Ball zu erobern. Und derjenige, der auf der anderen Seite ist, dann denkt, die machen das schon. Und dann, wenn der Ball da rausgespielt wird, hat der Gegner den Ball und kann wieder eine Chance kreieren.
Das heißt, du musst auch da im Grunde genommen im Training ja die Laufwege studieren, weil sonst läufst du ja kreuz und quer. Also ich meine, dann ist es ja tatsächlich ein ballferner Hühnerhaufen mehr.
Nee, beim Gegenpressing heißt es eigentlich nicht studieren, sondern da ist es wirklich was mit aufmerksam die Spieler beobachten. Das heißt, dort ist der Ballverlust. Welcher Spieler ist jetzt derjenige, der den Ball als nächstes kriegen könnte und da muss ich hinschieben. Und das ist ja nicht unbedingt ein Laufweg einstudieren, sondern das ist eine Aufmerksamkeitsschulung.
So, aber das kann man üben, logischerweise.
Das kann man üben und das wird er auch ganz sicher machen.
Das musst du üben, weil sonst hast du eben diese Sekunde oder zwei Sekunden verschlafen und dann kannst du das alles wieder einstampfen und sagen, wir lassen uns fallen und warten auf den Gegner.
Also es muss so ein Automatismus werden bei Ballverlust, dass es klack macht, wieder los, wieder den Ball
holen. Du siehst oft bei Thomas Müller, finde ich ganz spannend, vielleicht haben wir nächste Woche mal so Aktionen, wenn er anläuft, dass er immer rechts und links die Leute dann mitnimmt und sagt, jetzt geht's los.
Macht Zeichen.
Und dementsprechend gibt's denn dieses Pressing. Mhm. Und dann müssen sie aber auch die Innenverteidiger eben durchdecken. Ja, die müssen auch in die Vorwärtsbewegung rein, um eben das Spiel dann klein zu halten, die Abstände klein zu halten. Darum geht's.
Ja, und das ist ja auch seine Übersetzung noch zum Schluss gewesen. Ja. Dann ist es nicht so laufintensiv. Es ist zwar in dem Moment intensiv, weil das mit höchster Geschwindigkeit passieren muss, aber du sparst dir diese 50 Meter, die du sonst zurücklaufen müsstest, wenn du dich fallen lässt und der Gegner vielleicht einen langen Ball vorne auf den Stürmer spielt.
Und kann es sein, dass manchmal Julian Nagelsmann, weil er eben positiv davon so besessen ist, von der Mannschaft, die er gerade trainiert, zu viel will?
Er will sehr viel. Aber er lernt auch dazu. Er ist wirklich ein lernendes System. Der hat in Leipzig hat er manchmal auch gedacht, er muss das Spiel selbst noch rumreisen. Und manchmal hatte ich den Eindruck, dass die Anfangsformation, dass die Taktik war beschissen. Dann dachte er, aber ich biege das Ding in der zweiten Halbzeit um. Hat er oft genug gemacht. Champions League gegen Paris ging es in die Hose. Gegen DFB-Pokalfinale gegen Dortmund ging auch in die Hose. Und daraus hat er gelernt. Er weiß, dass der Trainer gewinnt die Spiele selten, im seltenen Fall ganz alleine.
Musste das Umfeld manchmal dann in Leipzig zum Beispiel ihn auch bremsen?
Nein, Julian ist natürlich jemand, der unheimlich viel fordert und immer unheimlich viel Inhalt auch mitgibt den Jungs, aber man macht das bewusst auch, damit sie natürlich irgendwann, was du gerade schon gesagt hast, wenn er natürlich unheimlich viele Dinge mitgibt, dass sie zumindest einige Dinge schon umsetzen. Aber er macht es kontinuierlich, er macht es immer wieder und dann ist auch ein Anpassungsprozess da und er ist da nie zufrieden. Er ist wirklich jemand, der im Detail, das ist natürlich am Anfang gerade für eine Mannschaft unheimlich viel, das haben wir auch bei uns gemerkt, als wir damals angefangen haben, wir hatten im ersten halben Jahr auch Probleme, die Dinge umzusetzen, aber bei Bayern hast du natürlich dann nochmal eine andere individuelle Qualität, die Dinge natürlich viel schneller aufnehmen können und viel schneller auch umsetzen können, weil sie technisch die Voraussetzungen haben, weil sie auch was Fußballverständnis angeht, nochmal auf einem anderen Level sind und deswegen funktioniert das natürlich schneller. Aber er ist schon jemand, der seine Spieler immer wieder fordert, aber auch das kontinuierlich macht und deswegen ist der Effekt auch
Wichtige Punkt, dass er ist nie zufrieden und dadurch entwickeln sich seine Mannschaften immer weiter. Also man hat ja nie gesehen, die haben jetzt ein Niveau erreicht und damit spielen die jetzt, sondern nein, er kommt immer wieder mit neuen Ideen und dadurch wird es den Spielern auch nicht langweilig und die bleiben dabei.
Und wach vor allen Dingen.
Die bleiben wach und die entwickeln sich jeder weiter. Und das ist etwas, was ihn auszeichnet. Bei vielen Trainern sagt man, der hat jetzt da so gespielt, dann spielt er in dem Verein auch wieder so. Und die Spieler wissen jetzt, woran sie sind, das gleiche System und so. Und bei Nagelsmann kann man sich nie darauf verlassen, dass es das Endprodukt, sondern dann hat er in einer Zeitschrift, vielleicht in einem Fußballmagazin oder hat sich mit irgendwem, mit Pep Guardiola unterhalten oder hat eine andere Liga geguckt oder einen Doppelpass geguckt und dann fällt ihm was ein, oh, das möchte ich gerne mal ausprobieren.
Ja. Es geht ja darum, dass er anpassen kann. Also er hat, natürlich hat er seine Philosophie, seine Idee, wie er Fußball spielt, aber er hat immer wieder Ideen, Dinge anzupassen, auch auf den Gegner bezogen, auf dessen Schwächen und somit macht es halt die Mannschaft unberechenbar und durch diese Unberechenbarkeit wird es natürlich immer wieder schwierig, sich auch dann des Gegners auf ihn einzustellen. Mhm. Und das macht ihn einfach dann auch
gut. Er muss halt auch das Gespür finden. Jetzt trainiert er eben absolute Weltklasse-Spieler wie Lewandowski. Wie
und das hat er schnell verinnerlicht. Ne?
Und den musst du jetzt nicht sagen, pass auf, Lever, ne, wenn du im Strafraum bist, also dann macht er sich ja lächerlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil er weiß, was er zu tun hat. Das ist natürlich, das muss er halt herausfinden, zu sagen, wie führe ich jetzt diese Spieler, die ja schon Weltklasse sind. Vielleicht dann ist ein bisschen weniger mehr. Kostet das jetzt auch 3 Euro? Wahrscheinlich. oder du hast halt Stürmer bei RB Leipzig oder bei Hoffenheim, denen du immer etwas an die Hand geben musst. Zum Beispiel nach der Niederlage in Gladbach, 5-0 verloren im Pokal. Dem Bayern-Spieler darfst du eigentlich dann gar nichts mehr sagen. Die waren angepisst, die haben auf die Fresse gekriegt, die wissen, wir müssen antworten gegen Union, wir brauchen jetzt keinen, der uns eine halbe Stunde einen Vortrag hält, wie wir jetzt das Spiel
anzugehen haben. Hat er wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Wahrscheinlich nicht.
Aus der Küche.
So, und das ist halt der Unterschied. Hoffenheim-Spieler, Leipzig-Spieler, Frankfurt-Spieler musst du dann natürlich anders reden als eben Bayern-München-Spieler.
Ja, wunderbare Überleitung zur Teamanalyse mit Jana.
This magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Denn wir schauen aufs 2:0 der Bayern gegen die Freiburger durch Robert Lewandowski. Und wir fangen wirklich ganz hinten an bei dieser Toranalyse. Und zwar in Person von Manuel Neuer. Schauen Sie mal, wo der steht. Der ist eh schon Neuer-like sehr weit aufgerückt und fordert da sogar noch den Ball. Almut, vielleicht an dich als Keeperin die Frage, ist das eine neue Art von Torwartspiel hier von Manuel Neuer?
Das ist Neuers Art von Torwartspiel. Und das, das macht er ja schon seit Jahren. Das zeichnet ihn aus. Er ist der 11. Feldspieler. Und das ist auch etwas, was Nagelsmann unterstützt. Das haben auch seine Trainer vorher schon unterstützt. Und dadurch hat er ja auch schon mal Aktionen so weit vorm Tor, dass er Tore verhindert, direkt hinter der Mittellinie, weil er einen Ball abläuft. Genauso auch im Spielaufbau gab es schon Situationen, wo er tatsächlich an seinen beiden Abwehrspielern vorbeigedribbelt ist, um dann den Ball einzuleiten. Also ja, ist doch schön. Ist man wenigstens wach und dabei und schläft nicht hinten im Tor.
Ja, also dass er da sogar noch den Ball fordert als Keeper, das machen wirklich nicht viele außer Manuel Neuer. Wir wollen das Tor einmal noch kurz zu Ende laufen lassen. Also dann Davis mit der Hereingabe, Sané wirklich mit einem Kontakt weitergeleitet und Lewandowski muss dann nur einschieben. Wir merken also an der Stelle, Lewandowski kann auch Abstaubertore. Unter der Woche gab es ja 3 Stück für ihn an der Zahl gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Damit steht er jetzt in 100 Champions League-Spielen bei insgesamt 81 Toren. Das ist die beste Quote in der Königsklasse. Also auch besser als Messi und CR7. Und apropos besser als Messi, Neuer hat in dem Spiel gegen Benfica übrigens auch einen Assist gesammelt. Das war insgesamt sein 7. In dieser Saison sein 1. Das ist auch mehr als Messi in dieser Saison für PSG hat. Also wir merken, die Bayern sind voll auf Kurs und es läuft vor dieser Länderspielpause.
This magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Aber ich denke, bei so K.O.-Spielen, Stefan, sollte das Manuel Neuer nicht unbedingt machen, so weit da vorne zu stehen. Das kann
ja,
auch mal...
Ja, das kriegst du ja jetzt nicht mehr raus.
Nein, klar.
Aber das ist natürlich...
Risiko ist schon.
Manuel Libero.
Was ist das?
Risiko.
Ja, ein gewisses Risiko. Man sieht ja hier nochmal das Standbild. Mhm. Ist der schon. Wenn da mal der Ball abrutscht oder wie auch immer, dann ist das Tor blank. Aber das ist ja seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Und ich finde das richtig gut. Die Jungs profitieren ja auch davon. Sollten vielleicht andere Torhüter sich auch ein Stück weit abgucken.
Was beeindruckend war an dem ganzen Tor ist einfach, wie diese Mechanismen da wirklich greifen. Jeder kennt seinen Laufweg und auch zum Ende hin wieder, wie das einfach passt, dass Lewandowski eben nicht diesen Schritt im Abseits ist, was er ja in der Weltklasse schon seit Jahren abruft. Aber einfach, dass da wirklich jedes Passelement, jeder Passmoment einfach so gut passt, dass das ein Gedicht von hinten raus wird. Mhm. Und Manuel Neuers Form, wenn mir das noch mal einer gesagt hätte, ganz kurz noch den Gedanken, nur Manuel Neuers Form, finde ich, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen dafür, dass ja einige nach seinem langen Fußbruch vor ein paar Jahren dachten, der wird nie wieder auf das Top-Niveau kommen und performt jetzt seit Wochen und ist für die Bayern ein ganz wichtiger Rückhalt.
Das auf jeden Fall. Ich habe nur noch gerade bei der Szene gedacht, du sprichst von den tollen Pässen, das ist auch richtig, aber nachher waren im Strafraum glaube, 8 Freiburger gegen 2 ja. Münchner und dass dann die beiden auch noch an den Ball kommen und frei sind, muss man jetzt auch die Defensive vielleicht etwas
schelten. Freiburg hat es ja bisher super gemacht in dieser Saison. Also das ist ja einer der Gründe, dass sie diese Stabilität hinten haben. Deswegen ist ja der Grund, warum sie auch oben mit dabei sind momentan.
Nächstes Wochenende ist Länderspielwochenende und einer freut sich da ganz besonders drauf. Der hier nämlich. Lukas Metscher. Da ist er. Und da ist sein Tor. Für Wolfsburg. Lars. Ja. Hast du kommentiert? Bist ausgerastet, nehme ich an, für das Wölferadio?
Also erstmal ist das natürlich ein wunderschöner Angriff, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ein Doppelpass in die Tiefe gegangen. Also ganz einfach, so eine tiefstehende Mannschaft wie Augsburg da auseinandergenommen nach 15 Minuten, weil wo man schon sich von Beginn an angedeutet hat, das könnte jetzt ein zähes Spiel werden. Ja.
Aber
und dann macht er das Ding auch mit einer Selbstverständlichkeit, also aus diesem Winkel den Kopfball so anzusetzen, kann ja immer der ehemalige Weltklassespieler mal sagen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach,
das so zu machen. Ja gut, dann kommt der ehemalige Weltklassespieler erst.
Nein, ich habe auch noch eine Frage.
Du bist Moderator.
Ich habe die Frage, du bist Moderator.
Ich wollte hören, das ist doch Torwartfehler. Almut, rette mich.
Ja, oder? Sagen wir mal, den sollte man schon halten, aber vielleicht hat er selber nicht damit gerechnet, dass Netscher wirklich aufs Tor köpft aus dem Winkel, weil es untypisch ist.
Aber der war so lange unterwegs, jeder Torwart hält den, außer er.
Erkennen die
gute Leistung. Ja, 17
andere, ja.
Er hat ja auch die Hand dran, wenn die Hand nicht komplett fest ist, das ist ein Problem.
Das stimmt.
Nein, aber die muss er halten.
Aber es gibt wieder Mittelstürmer. Stefan, kannst du dich daran erinnern, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Mittelstürmer hatte? Erinnerst du dich noch?
Wir hatten viele, viele gute Weltklasse-Stürmer in allen letzten, was weiß ich, 6, 7 Jahrzehnten.
Und einer der ersten war Uwe Seeler.
Seit längerer Zeit.
Hat Freitag 85. Geburtstag gehabt.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja. Ja, aber dann gehen wir jetzt in
der
die
Werbung und reden nochmal.
Was?
Der hätte den auch gemacht.
Mit dem Hinterkopf. Ja. Mit dem Hinterkopf hätte er den
aber ins lange Eck.
Genau, ich wollte gerade sagen, da wäre der Torwart nämlich in seine Ecke geflogen und der Ball in die andere.
Genau so.
So ist es. Und gleich werden wir darüber reden. Aber was hat das?
Die Torwart-Ecke, die gibt es auch eigentlich nicht. Das ist so totaler Blödsinn. Das ist
eigentlich böse,
das kommt aus dem Handball irgendwie, weil es ist im Fußball. Aus dem
Handball?
Im Handball hat die eine Seite des Tores meistens die Abwehr, den Block, und der Torwart die andere Ecke. Und im Fußball.
Sagt man immer die kurze Ecke, also da, wo der.
Ist aber Blödsinn, weil der Torwart sich so positioniert, dass er zu beiden Pfosten vermeintlich den gleichen Abstand hat im Schusswinkel. Und deswegen gibt es nicht die Torwart-Ecke und nicht die Torwart-Ecke.
So, jetzt haben wir das auch geklärt. Es gibt also keine Torwart-Ecke, verdammt nochmal. Warum gibt's reden wir eigentlich mit
Freistoß, darüber? Wenn man sich wirklich...
Ja gut, das ist... Mauer-Position. Okay, da ist sie wieder zurückgerudert. Zurück im Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen. Hi von Adel und Ben. Letzte Runde im Doppelpass für heute und es geht um die Fußballnationalmannschaft, die am Wochenende spielt. Wieder mit einem Mittelstürmer, mit Lukas Netscher. Und die Frage an dich, Stefan, wie verändert das Spiel für Hansi Flick, wenn er endlich wieder einen Mittelstürmer hat?
Ja, wir haben ja schon danach geschrien, ne, dass uns so ein Stürmer, großgewachsen, bulliger, eben gefehlt hat in den letzten Turnieren. Jetzt haben wir ihn, aber jetzt nicht alles auf seine Schultern abladen.
Kann er das?
Natürlich kann er das, aber er muss natürlich auch bedient werden. Aber die Qualität haben wir in der Nationalmannschaft. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass wir so einen Spielertyp, so einen richtigen Neuner eben wieder haben. Mhm. Aber gebt ihm auch Zeit, also nicht jetzt Wunderdinge erwarten.
Lukas hat einen unwahrscheinlichen Lauf im Moment, letzten drei Spiele getroffen, hat auch eine unwahrscheinliche Entwicklung genommen. Er war ja auch schon mal in Wolfsburg, hat da mit Glasner übrigens nicht richtig funktioniert. Der Trainer konnte nicht so viel mit ihm anfangen, hatte man den Eindruck. Ja. Ist er schnell wieder weg, weil auch Man City gesagt hat, du bekommst ja nicht die Spielzeit, die du brauchst. Und dann trotzdem zu sagen, ich komme wieder zurück, weil mir passt der Club in den Kram, mir passt das für meine Entwicklung in den Kram. Und dann jetzt tatsächlich auch dann den Push auch schon das, unter Van Bommel zu bekommen und auch dann zu gefördert zu werden, das funktioniert bei ihm ganz gut. Aber da ist jetzt nicht die Rettung des deutschen Fußballs so kurzfristig. Würde
ich Schauen sagen. Wir mal sehen, was nächste Woche passiert. Und wir haben jetzt noch Jana mit der Auflösung der Frage der Woche.
Die war ja, hat Dortmund wieder keine Titelchance? Tatsächlich sagen 77% ja, das war offensichtlich. Und nur 23% sagen nein, auf Strecke bleibt Dortmund im Rennen. Bei der Anzahl an verletzten Spielern hätte keine Mannschaft außer Bayern eine Titelchance. Auf der anderen Seite kann man eben aber auch nicht alles nur auf die Verletzten schieben. Ich vermisse bislang eine Dortmunder Handschrift und Dominanz. Was wollen Sie spielen? Welche Antworten haben Sie auf Gegenpressing, auf tiefstehende Mannschaften? Die Fehlpassquote ist auch viel zu hoch. Da haben wir es wieder, das Gegenpressing. Jetzt wollen wir uns auch noch Ihre Antworten am Dopaphon anhören.
Wenn Bayern irgendeinen verletzten Spieler hat, dann haben die sofort Ersatz in der gleichwertigen Güte. Wenn bei Dortmund in dem Falle Haaland fehlt, dann bricht das ganze System zusammen.
Man sollte Dortmund jetzt noch nicht abschreiben. Man muss immer berücksichtigen, wie viele Verletzte sie haben. Wenn sie davon ausgehen, dass Bayern München auf Lewandowski 4 oder 5 Wochen verzichten muss, das ist da auch nicht mehr alles so wunderbar.
Dortmund ist und bleibt ein Ausbildungsverein auf sehr hohem Niveau und es fehlt da die Stabilität, auch Bayern Paroli zu bieten. Deshalb werden sie auch dieses Jahr nur Zweiter oder Dritter werden in der Saison.
Die Borussia hatte auch vor dem gestrigen Spiel keine echte Titelchance, da Bayern in einer ganz anderen Liga spielt. Am Ende muss man sich wie immer mit Platz 2 bis 4 zufrieden geben.
Ich sag mal so, wir bleiben da auf jeden Fall dran an den Meisterschaftsrennen. Jetzt wollen wir erstmal noch Danke sagen für unsere Spenden aus dem Publikum, namentlich an Frank Frühling, Andreas Springer, Charlie Holzer, Keno Peters, die Spülfreunde Lippe, SUS Boke und United Dance Devils vom VfB Holzen. Insgesamt 200 Euro sind zusammengekommen. Vielen Dank dafür. Noch ein Sendehinweis für Sie. Montagabend, 21.45 Uhr, Doppelpass zur 2. Bundesliga. Zu Gast sind unter anderem Werder-Coach Markus Anfang und Weltmeister Olaf Thon.
Ja, und vielen Dank, Jana, und vielen Dank auch an die Einzahlung. Ich habe es schon eingeschmissen. Das Geld ist schon im Schweinchen drin. Wir sind durch mit der Runde. Vielen Dank für die illustre Runde. Und Markus, sag uns noch, warum gewinnt ihr heute in Fürth?
Weil wir besser sind als Fürth.
Weil ihr besser seid als Fürth. Besser kann man doch das gar nicht zu Ende tun. Da darfst du noch mal was einzahlen. Das fehlt dir, das Geld fehlt dir natürlich, um André Silva zurückzuholen. Aber vielleicht gelingt es ja doch noch. Lassen wir es mal als Ausrufezeichen stehen. Und du spielst am Samstag hier in München mit dem VfL Wolfsburg.
Ich würde mich freuen, wenn die Münchner den Campus endlich mal voll machen zum Topspiel am Samstag. Herzlich eingeladen.
Weil ihr wollt ja Tabellenführer werden. Richtig. Wer die Bayern mal richtig verlieren sehen will, der muss zu dem Spiel hingehen. Der VfL Wolfsburg ist nämlich zu Gast bei den Frauen des FC Bayern. So, vielen Dank. Und nächsten Sonntag ist Länderspiel und da wird dann Thomas Helmer Ihr Gastgeber sein. Und einen Rausschmeißer haben wir noch, was ganz Besonderes. Sie erinnern sich an die Geschichte mit Dusan Tadic, der das 1:1 geschossen hat und dann an den Pfosten flog. Oder rutschte, muss man eher sagen. Und er rutschte gegen den Pfosten und das tat ihm ganz besonders weh. Und dann hat er diesen Gag gemacht. Vielleicht können wir es mal ins Vollbild nehmen, damit es deutlich wird. Und er hat noch dazu gesagt, ich brauche Eier, um in Dortmund zu gewinnen. Ich hoffe, dem Pfosten geht's gut. Sprach's und ging's mit diesem Gag. Und ich kann Ihnen nur sagen, passen Sie auf in dieser Woche auf sich. Tschüss!